Dann würde ich sagen, ist der Podcast hiermit feierlich eröffnet. Wo walte deines Amtes?
Lukas.
Ein herzliches Fide Welcome an alle ZuhörerInnen und an alle hier im Studio Anwesenden. Heute haben wir eine ganz besondere Sendung für euch, denn es ist tatsächlich die 100. Folge Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast. Wir nehmen live in Hamburg in der Bullerei auf und alle Gäste, die hier sind, haben eine Frage eingereicht, die im Verlauf der Sendung beantwortet werden könnte. Und zur Feier des Tages haben wir heute sogar zwei fantastische Gäste. Hier sind sie, eure beiden Podcast-Hosts, Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Viel Spaß!
Hoi!
Dieses Podcast-Ding ist ja für mich eine fremde Welt. So, das ist ja, wir labern ja größtenteils viel überflüssigen Kram und auch sehr lang. Richtiges Konzept steckt nicht dahinter.
Du hast gerade Podcast genau beschrieben.
Ja, und die einzige Klammer, worauf ich sehr, sehr stolz bin, da vor ein paar Jahren mal angefragt, weil ich diese Stimme von Bo so wahnsinnig schön finde. Und ich eigentlich müsste er ein beruflicher Kinderbuchleser, Geschichtenerzähler sein. Also einfach nur um die Stimme wie so Wasserrauschen, immer diese Sonore zu haben. Und Bo hat sich Gott sei Dank damals dazu bereit erklärt, bei uns mitzumachen. Und auch die Texte, das, was da so gesprochen wird, ist eben größtenteils auch aus seiner Feder. Und ich bin so stolz und dankbar. Und ich bin das erste Mal dabei gewesen, wie dieser Text live eingesprochen wird. Weil das wird im Anschluss aufgrund der Informationen, die wir in der Laberei zum Besten geben. Und deshalb, Bo, vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen und danke.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Guck mal, ich kann auch nett sein, ja, wenn jemand Leistung bringt.
Ja. Ja, fünf Wochen ohne Alk und dann...
Oh, scheiße, du.
Ups.
Ja? Ja. Ich trinke seit 5 Wochen keinen Tropfen Alkohol und es fällt so schwer. Fällt so schwer, weil ich muss ihn jetzt nüchtern ertragen und das hat geholfen. Komm, mach euch.
Hier, Tim, ja. Als hätte wer auch immer darauf gewartet, Sonnabend, 18. März 2023.
War der schon?
Ja, guck mal, die Überschrift. Ja, kann das jemand sehen? Könnt ihr das sehen? Tim Melzer kann nicht kochen.
Oh.
Hast du es gelesen?
Mhm. Ist ja... Ich behaupte, das stimmt nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, ich behaupte nicht von mir, dass ich sonderlich gut kochen kann. Das stimmt ja nicht, behaupte ja, ich bin der größte Koch der Welt.
Ja.
Aber die Aussage grundsätzlich ist richtig. Ich finde es nur immer wahnsinnig billig, wenn Leute versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren, wenn sie meinen Namen in den Mund nehmen, weil sie wissen, dass mein Name, egal was über mich gesagt wird, immer noch 1000-mal interessanter ist als das, was diejenige Person zu sagen hat. Und das ist auch mehr, da habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, ein großartiger Koch, ein wirklich großartiger Koch. Leider menschlich eine Vollkatastrophe.
Was macht das mit dir? Also, das sind ja, ja, nee, Sekunde, das glaube ich dir nicht ganz. Es sind ja schon, also krasse Aussagen. Also, er ist ja auch ein bisschen, also wer weiß, ich weiß es ganz genau.
Nein, man muss das mit Humor sehen.
Wer was gegen die Bullerei sagt.
Ich bin da sehr differenziert. Gegen mich kannst du pesten, was du willst. Damit habe ich kein Problem. Da bin ich die dickste Eiche in Deutschland. Da spüre ich noch nicht mal das Wildschwein, was sich da gerade an mir reibt. Pisse die Bullerei an und meine Mitarbeiter und die Qualität dessen, was wir da tagtäglich tun in der Gastronomie, finde ich, ist Schelte einfach nicht angebracht, weil wir wissen, welchen Kampf wir tagtäglich ausüben müssen, wie Mitarbeiter tagtäglich ihr Bestes geben, um den Gästen einen guten Moment zu geben. Und wer da meint, denn ein negatives Wort über ein negatives Erlebnis oder wie auch immer, auch im Internet übrigens, wenn es über Restaurantkritiken gibt, dann finde ich das einfach absolut wertlos, dumm und damit disqualifizieren sich Menschen selber. Und dieser Mensch nimmt da einige Worte in den Mund und umschreibt die Leistung der Bullerei, die tagtäglich vollbracht wird. Und da sage ich nur arme Wurst und der Pimmel soll ihn abfallen.
Okay, also...
Was soll ich sagen? Da bin ich pissig. Das hast du in meinem Podcast, ich weiß nicht, wer es gehört hat, wo er mal über eine Erfahrung gesprochen hat, wo ich sage, Digi, aber ganz kurz mal zurückrudern, weil da bin ich wie eine Löwenmama. Vielleicht ist auch Kritik manchmal berechtigt, aber da ist irgendwie, da werde ich, komme ich in Blutrausch.
Wir kommen ganz kurz zu dem roten Faden, denn der roten Faden dieses heutigen Podcastes ist Bo, das Bo, der Bo, die Bo. Du bist auch gegendert, oder?
Eigentlich, nee, ich habe vor 30 Jahren schon angefangen zu gendern, bevor es ein Thema war, deswegen das Bo.
Okay.
Also der Artikel ist das.
Und das Bo hat all die Fragen, die heute hier im Publikum ja eingereicht worden sind, damit du auch weißt, woher diese Menschen überhaupt kommen. Mhm. Man konnte sich über eine WhatsApp kennst du?
Absolut.
Man konnte sich über eine
WhatsApp... Seit dem Thailand-Urlaub, Corona.
Okay, man konnte sich im
WhatsApp... Also nicht dieser, andere, ne?
Man konnte sich per WhatsApp qualifizieren durch eine Frage.
Voll.
Und dann durfte man hier mit einer Begleitperson seiner Wahl herkommen. Gut. Und diese Fragen wollen wir heute natürlich auch immer zum Besten geben. Mal an dich, mal an mich, mal an uns beide, mal auch an unsere Gäste.
Ja.
Falls Tim auf die Idee kommen sollte, so etwas zu sagen oder zu fragen, welcher Idiot hat denn diese Frage gestellt, traut euch. Hand nach oben und dann könnt ihr die Frage vielleicht auch nochmal im Vis-à-vis stellen.
Oh, unbedingt.
Müsst ihr aber nicht.
Ja.
Ihr könnt auch sagen, will ich nicht. Und vielleicht hat Bo ja schon die erste Frage.
Ja, deswegen, ich wollte gerade sagen, eigentlich bin ich nicht der rote Faden, sondern ihr. Und ich bin nur derjenige, der das Ganze channelt. Also, wir haben einige Sprachnachrichten, die von Lukas abgespielt werden, auf ein Zeichen, was ich gebe. Und andere werden von mir vorgelesen. Die erste Frage, die wir hier haben, stammt von Dirk Wolters und ist eine Sprachnachricht und wird mit diesem Geräusch eingeleitet.
Ja, moin, hier ist der Dirk. Ich höre euch ja mal ganz oft und euer Podcast dauert ja oft um die 3 Stunden. Mich würde mal interessieren, wie lange ist denn wirklich die Zeit, die ihr braucht, um diese 3 Stunden vollzukriegen? Da wird ja auch Pause gemacht und was weggeschnitten und was ist eigentlich so die reale Zeit, die ihr braucht? Und der zweite Teil der Frage, was macht ihr eigentlich hinterher? Ihr trinkt ja auch schon mal ganz gerne ein, wenn ihr das aufnehmt. Ladet ihr generell den Gast irgendwie nochmal ins 4 Jahreszeiten ein und ihr geht da essen? Oder zieht ihr um die Häuser jedes Mal? Oder ja, was passiert danach, nach der Aufnahme?
Gut, ich würde gerne übernehmen. Wenn du mit der S-Bahn nach Hause willst, ruf dir ein Taxi heute Abend. Du wirst es ja selber erleben, wie lange das Ganze dauert. Wir haben es jetzt 18:30 Uhr. S-Bahn-Verkehr wird, glaube ich, ich bin so lange keine S-Bahn mehr gefahren, 12 Uhr im Schnitt eingestellt. Nee, wir gehen nicht ins 4 Jahreszeiten, wir gehen in die Qualitätsgastronomie namens Bullerei. Dort sitzen wir oft noch zusammen und was danach passiert, daran können wir uns meistens auch nicht mehr erinnern.
Das ist der zweite Teil der Frage,
ja.
Genau. Der erste Teil der Frage, den übernehme ich mal, weil da bist du ja meistens noch gar nicht da. Du kommst ja, also bei uns, wir haben eine Disposition, da steht also drinne, wann es losgeht, wo es losgeht, wer da ist. Und da steht Aufzeichnungsstart 16 Uhr, Ankunft Tim 16.05 Uhr, weil Tim in der Regel immer etwas zu spät kommt. Wir schneiden aber wirklich nicht viel. Es gibt so 1, 2 Tabuthemen, von denen wir sagen, darüber wird nicht gesprochen. Sollte es doch mal passieren, werden sie rausgeschnitten. Aber ansonsten bleiben wir...
F-Wörter und solche Sachen.
Ja, genau. F-Wörter und...
Und generell, also das wird man nachher auch noch mitbekommen, vielleicht fällt nachher mein Name, vielleicht auch meine Art und Weise, wo man sagt... das gehört sich jetzt nicht, das empfinden wir auch so, aber damit wir keine Klammer im Kopf haben, wird auch mal ein Name erwähnt und die lassen wir fast alle rausschneiden, weil ich finde das albern, eben sozusagen über Namen in der Öffentlichkeit abzudissen, auch wenn uns die manchmal auf den Sack gehen oder auf die Palme bringen, aber um die Thematik nicht gänzlich mit einer Klammer zu belegen, aber das schneiden wir konsequent raus, soweit ich weiß, außer wenn es gegen mich geht.
Absolut. Hast du, wie viele von den 100 Folgen hast du gehört?
Ich habe so ein Problem, und das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon ein paar Mal und generell oft erwähnt, ich ertrage meine Stimme nicht. Das ist so, ich lebe damit, ich muss damit leben, aber wenn ich die jetzt auch noch künstlich höre oder so, das ertrage ich einfach nicht. Ich habe so eine Assoziation, es gab früher bei der Sesamstraße eine Figur, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, die hieß Bumsfiedel. Bumsfiedel war ein realer Junge, der war so um die 8 Jahre alt und er war sozusagen das Beispiel dafür, wie Kinder sich nicht benehmen sollten und wurden dann aber sozusagen zu eines Besseren bewegt. Der wurde zum Beispiel zum Einkaufen geschickt mit dem Einkaufszettel, 3,50 Mark, sollte Eier, Milch und Mehl kaufen und hat sich dann Schokolade gekauft, ist nach Hause gegangen und dann hieß es nein, nein. Und Bumsfiedel hat so geklungen wie ich in meinem Kopf. Und deshalb, also ich habe immer diese Bumsfiedel-Assoziation und lustigerweise habe ich auch den Eindruck, ich habe nie einen Stimmbruch gehabt. Ich klinge immer noch wie ein 8-9-jähriger Junge in meinem Kopf. Und deshalb, ich höre mich nicht gerne.
Und auch im Fernsehen nicht?
nicht hören. Ich sehe mich gerne, weil ich finde, ich habe echt unfassbar schöne Haare.
Ja.
So. Und ich finde auch, dass ich auf die ästhetischste Art und Weise komplett schmerzbefreit bin. Und also selbst in der Hässlichkeit sozusagen noch Schönheit für mich entdecke. Und ich nenne das ja immer, es nicht, es ist ein Fehler, sondern es ist ein Feature. Das ist ein Werbespruch. Es ist noch gebacken, es ist ein Feature. Und ich finde, dass ich so Natural Born Patina mit mir bringe. Also ich finde, ich bin eine Geschichte in mir selber. Ich finde mich auf Fotos unfassbar hässlich. Und denke immer so, Digga, du hast zwei verschiedene Gesichtshälften, die Zähne, warum guckst du nicht gerade in die Kamera? Und jetzt ist habe ich merke das jetzt gerade, weil jetzt höre ich mich lauter im Kopf. Und jetzt merke ich gerade, wie ich stärker anfange zu lispeln, weil jetzt höre ich das erste S ist und es wird jetzt für die nächsten 10 Minuten, man merkt das richtig, das mache ich nicht, wird stärker.
Stimmt.
Ja.
Aber es hat auch tatsächlich damit zu tun, dass man, wenn man selber spricht, das kenne ich auch vom Rappen, dass man sich natürlich anders hört, wenn man selber spricht, weil man ja die Stimme im Kopf hört.
Ja, viel, viel mehr
Klang. Und wenn man es dann von außen hört, ist es halt ganz anders, als man es empfindet. Und das macht es immer so komisch.
Aber generell, ich sehe mich schon gerne an.
Würdest du gerne Shampoo-Werbung machen? Oder also für irgendein
Haarprodukt? Ich würde gerne Werbung mit Humor machen. Also wenn Perl Weiß mich mal anfragt, dann würde ich es machen.
Perl Weiß, also Zahnpasta-Werbung.
Ja, was jetzt so Jorge González macht. So, sowas würde ich gerne
machen. Moment, das muss doch möglich sein. Es muss doch möglich sein. Also dann schreib doch den Spot wirklich selber und pitch den Zahnpasta-Film. Das muss
du hast es gehört. Ja. Nee, und generell würde ich gerne so Werbung machen für Armbanduhren und teure Autos, Fluggesellschaften, solche Sachen, wo es auch Sinn macht, wenn du Prozente kriegst.
Ja, ist bei Zahnpasta ein bisschen scheiße.
Ich wäre gerne
ich krieg 25% auf Blendermed. Wow. Ja.
Ich wäre gerne ein Klamottentestimonial.
So
ein Für irgendwas.
Nee.
Na wirklich, ich meine,
du hörst weiße Quarkige Basse.
Die Körperpflegecreme darf das machen, aber die Männermodels sind immer noch Slimliner und Sixpack. So, warum nimmt man mich nicht mal als echtes Model für so eine italienische Marke? So, ich trage ja bei den Italienern trage ich Triple XL. Also Quatsch. Bei so italienischen Marken, wo die für die dünnen, schlanken, gut aussehenden Typen gemacht werden. So, dann bin ich ja Triple XL. Das ist ja eine Frechheit. Aber sie machen es ja. Und ich würde auch sagen, dass 60-70% der Käufer von Mode ja eher aussehen wie ich.
Macht das was mit dir? Triple XL ist ja schon ein hartes Wort.
Nein. Ich habe denselben Body Mass Index wie Klitschko.
Ja?
Habe ich.
Welcher Klitschko?
Hä?
Welcher?
Der aktive Boxer. Der hat 32, ich habe auch 32.
Okay.
Ist so, was soll ich sagen? Wenn der Body Mass Index für Fettleibigkeit steht, dann hat Klitschko auch ein Problem.
Also ich bin gerade erstaunt, wie authentisch du dann doch bist. Es gibt ein aktuelles Magazin, der Rolling Pin, wo du relativ bescheiden auf dem Cover bist. Ja. Ich kann das hier mal zeigen. Als Unicorn.
Ja.
Mit der Überschrift, man muss eitel sein, denn Eitelkeit ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Tim Melzer weiß, was neben einem gesunden Egoismus wichtig ist.
Ja.
Was meinst du damit, dass Eitelkeit ganz wichtig ist?
Nee, also was ich wahnsinnig anstrengend finde, ist, wenn jemand auf die Bühne geht und sagt, ja, aber ich will das gar nicht, ich mag das gar nicht. Ich meine, du musst ein Ego haben, um dich bereit zu erklären, dass du dich selber als so wichtig empfindest, dich filmen zu lassen, das ausstrahlen zu lassen und dann die Hoffnung zu haben, dass Leute dabei auch noch zugucken. Das ist pure Eitelkeit. Es gibt eine verfälschte Eitelkeit, wenn ich sagen würde, ich bin besser, hübscher, schöner, geiler als alle anderen. Das ist die hässliche Eitelkeit. Aber natürlich mag ich mich. Und natürlich finde ich mich, es gibt Facetten an meinem Körper, wunderschön. Wunderschön. Ich habe wunderschöne Ohren, ich habe eine Haut, wirklich. Ich würde mich der Wissenschaft vererben. Ich habe gesoffen, ich habe geraucht, nicht geschlafen, Fett gefressen, ich habe gearbeitet, kein Tageslicht gesehen, über Monate. Meine Haut ist wie ein Babypopo. Wirklich, hat jemand Ahnung von Haut hier? Ist zufällig irgendjemand aus Dermatologie.
So? Ist ja eine Dermatologin oder ein Dermatologe?
Ich würde wirklich aus meinem Körper 2 Zentimeter rausschneiden lassen, damit ihr analysieren könnt, warum diese Haut so schön ist.
Um dann die Tim Melzer Haut nachproduzieren zu lassen, um sie dann zu verkaufen. Das ist der Werbedeal.
Also ich sag mal so, wenn du mich entschlüsselst, das wäre ein The Midas Touch für die Dermatologie.
Also ich will nicht hier Werbung machen, aber die haben ja bei Rügenwalde haben die auch so ein Labor.
Wir haben Gäste, ne?
Hä?
Wir haben Gäste übrigens.
Ja, genau, wir haben Gäste. Oder willst du noch eine Frage stellen? Sonst komme ich.
Also wir haben Fragen hier und ohne die Fragen hätten wir ja auch keine
Gäste. Darf ich eine Frage stellen?
Also, nee.
Du willst eine Frage stellen?
Nein, wer sind denn unsere Gäste heute?
Naja, zum Beispiel Dirk, Marie, Nicole, Stefan, Danny, Justine.
Wer ist eigentlich Dirk? Entschuldigung.
Friederike, Philipp, Alicia, Andreas, Fridjof, Linda, Veronika, Ciamak, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Florian, Lisa, Konstantin, Chris, Tim, Florian, Hendrik, Markus, Frank, Anja, Markus und Sandra.
So.
Also nur, dass du weißt, dass wir genug Fragen hätten.
Also,
so, eine Frage. Und zwar von Marie Schläf, auch via Sprachnachricht.
Wer ist
also
Marie?
Lukas.
Hallo, lieber Tim. Hallo, lieber Sebastian.
Hallo.
Meine brennendste Frage an euch ist, wie macht ihr es eigentlich, dass Tim nicht mitbekommt, welcher Gast in eurem Podcast sein wird? Wie macht ihr das organisatorisch? Versteckt ihr den Gast irgendwo? Muss Tim viel, viel früher kommen? Das habe ich mich schon immer gefragt und das würde mich wahnsinnig interessieren.
Nein, das Gute ist, Podcast-Studio ist hier direkt auf der anderen Seite bei OMR. Und größtenteils weiß ich wirklich nicht, wer da kommt, aber es gibt auch hin und wieder die Idioten, die sich verplappern, weil ich mit denen Kontakt habe, die sagen, ah, wir sehen uns nächste Woche, dann und sagen, nee, nächste Woche habe ich keine Zeit und sage, ja, ich bin aber so, ach so, verdammt, ne, so. Das überspiele ich dann geflissentlich, um den Gast nicht dumm dastehen zu lassen, was für ein Tölpel der ist. Ansonsten funktioniert die Geheimhaltungsstrategie innerhalb meiner Welt herausragend, wobei es auch komplett überflüssig ist, weil ich sowieso 2 Minuten später wieder vergessen habe. Das ist ähnlich wie bei Kitchen. Ich erfahre, also auf dem Weg zum Flughafen, ich weiß, in welches Land ich fliege, weil wir uns ja die Karten vorher hinlegen, aber ich erfahre oft erst auf dem Weg zum Flughafen, in welche Stadt ich fliege, in diesem jeweiligen Land. Und das wiederum hat auch noch nicht unbedingt eine Bedeutung, ob ich in dieser Stadt bleibe und woanders hinfahre. Und das funktioniert zu 100%. Ein einziges Mal wusste ich sozusagen, was wo ich hinfliege, respektive da war Hongkong das Ziel. Und dann bin ich auch ins Hotelzimmer gekommen und da lagen die Unterlagen vom Tourismusverband für das Team da, in welches Restaurant wir gehen, welche Gerichte gekocht werden etc. Das habe ich dann der Redaktion aber auch gesagt. Wir haben dasselbe Restaurant dann auch bearbeitet, allerdings haben sie das Gericht dann geändert. Also es war nicht mehr dasselbe, was ich eigentlich hätte kochen sollen. So fair war ich dann. Und bei den Gästen ist es so, ich gehe hier raus, meistens halt 3:45. So, wenn um 4 Uhr angesagt ist, gehe ich hier meistens um 4:45 los. Dann ist der Gast irgendwo in den Räumen von oben eher versteckt oder ist vielleicht unten irgendwo, aber ich treffe ihn nicht. Dann stehe ich im Fahrstuhl, dann rufe ich Sebastian an und sage, bitte den Fahrstuhl hochholen, weil der hat innen drin keine Tastatur und das Studio ist im 1. Stock. Und dann sitze ich da und dann rede ich und dann plaudern wir und dann kommen die Hinweise. Und die Hinweise, da bin ich relativ gut drin. So, und das gibt, aber ich würde sagen, zu 90% wusste ich nicht, wer die Gäste sind. Heute Abend weiß ich's. So, weil ich habe da auch schon die ganze Zeit geplaudert und freue mich auch drüber. Und
aber spielen wir jetzt kein Wer bin ich?
Nee. Ach. Was für mich sowieso keinen Sinn gemacht hat, weil
das ist ja schade. Ja,
spätestens am Donnerstag, wenn die Folge irgendwie annonciert ist, wurde immer der Gast verraten. Also ich habe das Prinzip nicht verstanden. Aber ich wollte nie vorbereitet sein, weil ich bin ein unfassbar, also ich bin wirklich, ich glaube, dass ich extrem schnell im Kopf bin, sehr flexibel, sehr beweglich in der Spontanität, mich immer wieder auf Situationen einzuspielen, aber eben gesetzte Dinge, da bin ich eine Katastrophe. Also wenn ich wirklich Texte hätte, die ich fest aufsagen muss, oh, da habe ich aber so ein, also da bin ich wirklich mies drin. Und ich mag den Überraschungseffekt bei den Gästen, weil ich dann eigentlich auch neugieriger bin. Allerdings haben wir auch manchmal festgestellt, wenn der Gast mich nicht interessiert, dann hat er mich auch echt nicht interessiert. Und dann übernehme ich das Gespräch.
Achso, dann würde ich vielleicht einmal, bevor die Gäste kommen, noch eine von diesen Fragen hier stellen.
Ja, mach doch mal.
Und zwar ist es eine Sprachreich nicht, Lukas, wir überspringen jetzt einige. Und zwar von Justine.
Justine, ja.
Justine Grosser. Hast du die, Lukas?
Justine oder
Sekunde, Justine? Lukas muss kurz fein justieren.
Justine.
Ja, it's German. Justine.
Hallo ihr Lieben, hier ist Justine aus Potsdam. Wer wäre podcast-technisch jeweils für den anderen eurer Meinung nach der, in Anführungszeichen, Endgegner?
Wo wir gerade beim Thema.
Wie meinst du das mit Endgegner?
Krass, die Stimme ist tiefer geworden.
Was hat er gesagt?
Sehr, sehr gut
aufgepasst. Was hat er gesagt? Ich hab's nicht gehört. Die Stimme ist tiefer geworden. Es hat eine Frau, hat diese Frage gestellt und ganz offensichtlich.
Aber heutzutage.
ist aus Justine ein Justin geworden.
Aber wie meinst du Endgegner? Nee, Billy Wagner habe ich geliebt. Ich hoffe, dass... Also Billy Wagner habe ich nicht geliebt, ne? Also weit davon entfernt. Aber ich habe die Situation geliebt, wie wir halt miteinander umgehen. Weil ich finde es ganz wichtig, Attitüde, Haltung zu haben. Und nur weil wir jetzt hier offiziell auf der Bühne sind, nicht einfach so, oh, das finde ich total toll, was du da machst. Nee, echt super interessant. Und schön, dass wir da genau so, wo ich denke, was für ein Wichser. So, das meine ich auch so in bestimmten Situationen. Wir haben im Podcast den Raum, das zu erklären. Also die Redundanz, da einfache Sachen rauszuziehen. Und als ich mitbekommen habe, dass es Billy ist, ich habe das geliebt, den 20 Minuten durchgängig zu beleidigen, ohne dass er sich wehren konnte. Und dann habe ich gemerkt, jetzt, aber der ist angefasst davon ein bisschen. Dann haben wir uns langsam, und das hat eine Stunde gedauert, bis wir, und dann kamen wir in ein hochgradig spannendes Austausch, also sehr kontroverses Gespräch. Und ich finde Kontroverse oftmals viel spannender, als wenn man den Respekt hat, dem anderen entdecken zu wollen. Aber dazu gehört auch mal zu sagen, Digga, das ist echt Dünnsinn, oder du kannst ja auch mal ein bisschen griffiger in der Beschreibung werden. Und Billy pumpt noch mehr raus als ich in seiner Welt. Ich pumpe in meiner Welt raus, und dann müssen wir beide das aushalten, dass auch mal eine Gegenmeinung kommt. Wenn man eben nicht sagt, doch, nein, doch, ich habe recht, du nicht, ich doch, nein, doch, doch. Sondern wenn man eben versucht, dieses Gespräch so zu führen, irgendwann einen Konsens zu erreichen. Und das haben wir geschafft. Den Konsens, dass wir eine Meinung haben und dass wir keinen Konsens erarbeiten werden, aber dass da den gegenseitigen Respekt, den wir uns erarbeitet haben, deshalb Endgegner hätte ich keinen. Also ganz ehrlich, verbal, nein.
Okay.
Kenne ich niemanden. Wüsste ich nicht. Kannst du dir jemanden vorstellen?
Nee.
Der mir verbal?
Nee, tatsächlich nicht, deswegen.
Ja?
Nein.
Wirklich, ich habe Arschatmung erfunden. Ich atme durchs Arschloch ein, damit ich oben beim Reden ausatmen kann, ohne keine Pause machen zu müssen. Ich laber ohne Sinn und Verstand. Und wenn ich einen Satz anfange, weiß ich noch nicht mal ansatzweise, wo ich hin will. Ich denke währenddessen nicht nach. Das ist ein Automatismus, so wie bei euch Stuhlgang. Das kommt und kommt und kommt und kommt und kommt. Und dann habe ich inzwischen so viel Theorien aufgebaut und so arme Ausfahrten gebildet. Und dann komme ich hinten wieder ran und der ist einfach verloren. Das ist so. Ich bin Wasserfolter, verbale Wasserfolter. Also fang nicht an, mit mir zu diskutieren. Das ist bei uns in der Bullerei heißt es, wenn ich mir meinen Mitarbeiter nehme, der anderer Meinung ist, ich mache das wahnsinnig gerne. Und dann siehst du sehr erschöpfte Menschen, die leichte Schweißausbrüche haben, die haben Ränder unter den Augen bekommen, die sehen wirklich aus wie nach einem Drogenentzug. Und dann gehen andere Mitarbeiter an denen vorbei und sie sagen, wurdest du gemelzert? Und der sagt, ja. Weil ich 2 Stunden, die geben auf. Die geben einfach auf.
Ja, das wäre was für ChatGPT, ja. Oder nicht? Ja. In ChatGPT füttern mit den ganzen Podcasts, und dann musst du mit dir selber reden.
Gib mir die dümmsten Menschen dieser Welt, die einfach durch ihre Ignoranz und dummen Aussagen, ich mach die kaputt. Ich laber die kaputt, weil ich habe auch eine Haltung, wenn du jetzt vegan bist, dann bin ich anti-vegan. Bist du anti-vegan, bin ich vegan. Also ich liebe das, mich zu positionieren und ständig so, ich bilde einen Rudel mit mir selber gegen die eine Person. Also ich bin so ein Paradebeispiel für den heißen...
Tim Mälzer wird amerikanischer Präsident.
Könnte ich.
Ja,
das mache ich. Nehmung in der Diskussionsführung, die würde ich beherrschen.
Da würde ich sagen, ja. Der erste Präsident Amerikas, der kein Englisch spricht. Das würdest du trotzdem schaffen. Hundertprozentig. Tim, du weißt jetzt, wer unser erster Gast ist.
Ja.
Du kennst
sie. Ich weiß nicht, wer erster ist.
Sie? Du kennst sie?
Ja. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie eben gerade kennengelernt.
Ja, aber du weißt im Sinne von kennen, dass du weißt, wer sie ist und dass sie kommt. Wie würdest du jetzt beschreiben, wenn jetzt das Publikum wissen wollte, wer kommt denn da?
Es ist eine Dame,
ja.
Der kochenden Zunft, eine sehr ruhige, zurückhaltende, sehr starke Persönlichkeit, die eigentlich für mich auffällig dadurch geworden ist, dass sie gar nicht auffällig ist, weil sie gar keine Wahrnehmung für sich beansprucht. Sie macht das schön im Stillen, im Leisen, im Hintergrund, und ich freue mich sehr über Du Steiner.
Genau, herzlich willkommen bei Fide Gastro, hier ist Du Steiner.
Kommen Sie rein. Oh, bitte, wo darfst du hin? Wir hatten ja eben schon. Das ist immer mein Lieblingsmoment.
Hallo.
Hallo.
Welche?
Naja, bei Fernsehaufzeichnung, so hinten raus irgendwie die wie heißen hier? Die
Mikrofone.
Und dann auf der Bühne oder vor der Kamera tut man dann immer so, man trifft sich hier gerade auf der Bühne zum allerersten Mal.
Ach so,
Mal.
Ja.
Und dann Küsschen, hey, du auch hier, ey, totale Überraschung. Und ich denke, was soll das?
Lukas, bekommen wir das hin, unsere Hintergrundmusik einzuspielen, während ich ein bisschen was über unseren ersten Gast vorlese? Ist das möglich?
Nein.
Dann hau mal raus, und dann stelle ich nämlich unseren Gast Nummer 1 sehr gerne vor. Zur Jubiläumsausgabe von Fide Gastro habe ich es mir heute mal sehr leicht gemacht. Der eine Gast bekommt gar kein Intro, weil nicht vonnöten. Und für den anderen Gast, eine Frau, musste ich nur ein knappes Jahr nach hinten gucken und ein Interview in der Iconist lesen und die folgende Antwort reinkopieren, um sie perfekt zu beschreiben. Idiotensicher zu unterstreichen, wie diese Frau wohl so tickt, und es folgt somit die perfekte Demonstration der Duse Steiner. Ich bin aufgewachsen in der Sterne-Gastronomie. Ich kenne nichts anderes als gutes Essen, gutes Trinken. Von Kind auf wurde ich gefüttert mit kulinarischen Köstlichkeiten. Jeden Montag, jeden Dienstag waren meine Eltern mit mir in irgendeinem Sterne-Restaurant. Mit 3 Jahren hatte ich meine erste Austernvergiftung. Damals wie heute esse ich am liebsten Gänseleber und ich mag Kaviar mit Lärat-Kartoffeln und Sauerrahm. Ich liebe diese luxuriösen Produkte, aber auch das einfache Essen. Hauptsache frisch. Ich kenne die ganzen Altmeister aus Frankreich, den Bocuse, Ducasse, den Girard und viele, viele mehr. Meine Lehr- und Wanderjahre führten mich zu den 3-Sterne-Legenden Georges Blanc und Harald Wohlfahrt, sowie zu Fritz Schilling, die jeweils 2 Sterne hatten. Also an Sterne-Erfahrungen mangelt es mir nun wirklich nicht. Rums, mehr geht nicht und deshalb sage ich herzlich willkommen bei Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Duse Steiner.
War heute aber ein bisschen.
Na?
War aber gerade ein bisschen wie Vorlesewettbewerb in der 2B, ne?
Ja, habe ich auch gemerkt.
Dritter Platz.
Habe ich auch gemerkt, aber so ist das nun mal. Ja. Aber an Bescheidenheit scheint es unserem Gast von heute auf alle Fälle nicht zu fehlen.
Inwiefern?
Naja, sie weiß ja, wovon sie redet und vor allem weiß sie ganz genau, was sie will. Die luxuriösen Produkte, wir haben extra Champagner für Duse auffahren lassen. Es ist Rosé-Champagner, ich hoffe, es ist okay.
Ja.
Ja?
Wunderbar.
Wunderbar.
Gegenfrage, gibt es hier Köche im Haufen da? Bei unseren Gästen? Entschuldigung. Haben wir Köche da? So mit den Namen was anfangen können? Auch selber schon mal das Erlebnis haben dürfen, in einem dieser Restaurants essen zu können? Sogar schon gekocht? Digga, du bist 22. Ha? Aber sehr schön, weil da sind sehr viele schöne Namen gefallen, unter anderem bei mir, jemanden, den ich bin ja ein Ignorant, liebe Duse, soll heißen, dass ich mich gar nicht so gut mit Köchen auskenne. Wenn ich eben Menschen kennenlerne in meiner Zunft, dann baue ich das Interesse auf, aber ich habe vor vielen Jahren mal aufgegeben, sozusagen Fachmagazine zu lesen, um immer informiert zu sein, was andere Kollegen so machen. Aber ich habe aus ganz eigener Erfahrung ein Erlebnis mit Fritz Schilling haben dürfen. Der hat hier kurzfristig in einem Restaurant in Hamburg gekocht. Die Bank, das gibt es nicht mehr. Und das war eigentlich eine spektakuläre Neueröffnung mit wahnsinnig vielen unsympathischen Gästen, aber mit einer Küche, die so zauberhaft, schön, schlicht in einer Opulenz und Dekadenz auf den Punkt gebracht worden ist, dass ich, obwohl ich alles kacke fand in diesem Laden, immer regelmäßig dahin gegangen bin, um diese Genüsse zu haben, um diese einzigartige Soßendichte zu haben. Und das ist halt so eine Art und Weise des Kochens, die ich sonst nur von Hans Haas persönlich kenne, mit Eckhard Witzigmann selber erleben durfte, nicht als Koch, sondern zum Essen. Also, und ich verstehe genau, wovon du redest. Und ich finde, es hat ganz im Gegenteil, es hat überhaupt nichts davon damit zu tun, nicht, oder Bescheid, nee, was, wie meintest du das? Wie hast du sie umschrieben, dass sie nicht bescheiden, sondern?
Dass sie dem Luxus, den Luxusprodukten im Gastronomischen nicht Qualität abgeneigt ist.
Das ist der Unterschied, der Qualität. Okay. Es ist wirklich die Qualität. Also die Namen, die da gerade gefallen sind, haben, ja, man kann das immer reduzieren auf Kaviar, Stopfleber und Austern und so, aber da steckt ja sehr viel mehr dahinter. Und wie wir merken, spricht du es nicht so gerne, was jetzt ein bisschen schwieriger ist.
Wir merken,
Podcast
darf
vielleicht
Duse ganz
es aber auch an mir
nicht antworten, Duse, weil Tim willkommen ihre Fragen beantwortet hat. Duse, möchtest du was dazu sagen?
Ich komme ja nicht zu Wort.
Ja, hier. Bitte,
jetzt. Ach ja, jetzt geht die Nummer wieder los. Ja.
Also mit 3 Jahren eine Austernvergiftung zu haben, ist natürlich schon ein Wort. Ich habe es vorgelesen. Du bist ganz offensichtlich mit den teuren oder guten Produkten von der Qualität her sozusagen mit der Muttermilch ernährt worden?
Ja, von klein auf halt drin aufgewachsen in dieser ganzen, ja, wie sagt man, Genusswelt, würde ich mal sagen. Ich würde es jetzt gar nicht nur Sterne-Gastronomie oder Sterne, also einfach, ja, die Genusswelt, einfach Qualität, wie du schon sagtest, ist das die höchste Qualität an jedem Produkt. Und da geht es jetzt nicht nur um einen Hummer oder um eine Gänseleber, sondern es geht auch um eine schöne Artischocke, um schönes Gemüse allgemein, Obst, alles und die Vielfalt, die wir ja auch jetzt die Chance haben, die Vielfalt zu bekommen. Also ich, das ist zum Beispiel auch so ein Thema wie regional. Also wenn ich nur regional kochen müsste, dann gäbe es halt im Winter nur Kraut und Kartoffeln. Und was gibt's Schöneres für einen Koch, wenn er die Möglichkeit hat, aus aller Welt Gewürze und andere Dinge zu bekommen?
Wir haben jetzt hier ein ganz klassisches Momentum, was Fiete Gastro auch so ein bisschen ausmacht. Wir versuchen immer, unserem Gast vorher irgendwie zu entlocken, was er oder sie besonders gerne isst, um es dann entweder von den Köchen und Köchinnen der Bullerei vorbereiten, aufbereiten, zubereiten und dann bringen zu lassen. Oder wir gucken halt einfach, wo bekommen wir das bestmögliche Produkt her, was unser Gast gerne haben möchte. Ich habe Duus natürlich auch gefragt, Tim, was sie gerne hätte. Jetzt würde ich gerne mal, Duus, sieh es mir nach, dass ich tatsächlich Tim zuerst frage. Ich würde Tim gerne mal seine Analyse, was ja ganz offensichtlich seine absolute Stärke ist, wie man es bei Kitchen Impossible ja mitbekommt. Tim, ich würde dich gerne mal in die Bütt jetzt reinstellen und versuch doch mal zu erklären, auch unseren Zuhörenden, was wir da jetzt gerade auf den Tisch gestellt bekommen haben.
Kartoffelpüree mit Creme fraiche und Eiersalat.
So, da, und jetzt in echt?
Ganz einfach.
Naja, der Kartoffelsalat mit Creme fraiche und Kaviar. Also das ist das, was es ausmacht. Im Endeffekt, wenn nur in meinen Augen zumindest. Ich bin da wie so ein russischer Oligarch. Also gerade bei solchen Produkten, da ist viel, hilft auch viel. Ne? Da finde ich immer so diese leichte Andosierung, so ein halber Teelöffel in irgendein Söschen reingerührt, denke ich immer, was für ein Quatsch, was für ein Quatsch. Also wir haben hier Kaviar. Und Kaviar ist eine wunderschöne Braut, wenn man es mag. Wenn man es nicht mag, dann ist es aber nicht dein Fetisch. Aber es ist eine wunderschöne Braut, hat eine ganz spezielle Salzigkeit, es hat eine Jodigkeit, sagen wir Köche, weil es eben nicht das klassische Salz
ist. Was sagt die Köche?
Jodigkeit, also weil es eben so eine Meeressalzigkeit hat und keine Dominanz. Da geht es dann im Wesentlichen nachher um die...
Ich glaube, irgendwas Dämpfes irgendwie die ganze Zeit. Ich bin
eine Salzigkeit, ja.
Frag die Leute,
irgendwie. Lass uns mal ganz kurz hier das Feuilleton beenden und nachher kommen wir dann zum
Welche billigen Entertainment. Welche Butter benutze ich? Ich bin Tim Melzer. Ich bin Fernsehkoch. Ich muss,
warum Fernsehstarkoch.
Warum ist das, warum hast du das gewählt als das Essen, was wir dir hier bringen? Und sieht's so aus, wie du es gerne gehabt hättest?
Ich find's sehr großzügig. Und es ist einer meiner Lieblingsessen. weil das tatsächlich essen wir das immer an Weihnachten. Aber wir machen es ganz einfach. Wir kochen die Kartoffeln, Pellkartoffeln. Es kommt in eine Schale mit einem Tuch, damit die Kartoffeln lauwarm bleiben. Wir pellen die dann selber. Dann gibt's tatsächlich, wie hier auch, so die Dose mit Eis und eine Schale mit Sauerrahm. Und dann tun wir uns das selber mischen, wie wir das wollen. Aber wie eben Tim auch sagt, die drei Komponenten und davon, vor allem vom Kaviar, einfach genug, das ist halt, finde ich, essentiell. Wenn man da so ein bisschen Kaviar nimmt, so schmeckt man es einfach nicht.
Also aber versuch mal, gibt es hier Leute, die kein Kaviar mögen? Du magst kein Kaviar oder du kennst kein Kaviar? Wann hast du denn das letzte Mal Kaviar gegessen?
Circa 10 Jahren.
10 Jahren.
Also da warst du 14?
Nein, da war ich 25.
Vor 10 Jahren warst du, okay. Und was mochtest du an dem Kaviar nicht?
Ich esse generell kein Fisch und kein Fleisch, deswegen.
Ja gut, das ist eine andere Sache. Aber geschmacklich, gibt es irgendjemanden, der eine Aversion oder einen Gedanken hat, dass er Kaviar gar nicht so richtig versteht? Weil ich merke das oft bei Austern, dass eben Leute sagen, sie mögen keine Austern, bis ich ihnen erkläre, dass man Austern kauen muss. Dass man sie nicht nur runterrotzt, also nicht nur das Salzwasser, die Salzigkeit, sondern dass die Schönheit von Austern erst dann entsteht, wenn man sie knackt, wenn man ein bisschen drauf rumbeißt, wenn da eben da entsteht doch die eigentliche Aromatik erst. Und dann, wenn Leute das verstanden haben, dann entdecken sie auch oft ihre Liebe zu Austern, weil die Salzigkeit ist einer der Faktoren von dem Meerwasser, was oft noch eingesammelt ist. Und wenn du dann eben anfängst und dann entdeckst du was Nussiges, was Süßliches, was Fleischiges, ein bisschen eine Hühnernote, ein bisschen diese Note. Und die sind auch sehr unterschiedlich in Aromatiken. Und ähnlich ist es bei Kaviar, weil oft haben im Kaviar, probieren sie und dann merken sie nur eine Salzigkeit. Aber ich bin zum Beispiel ein Fan davon, Kaviar. Und wie gesagt, ich wäre so ein geiler Oligarch. Ich würde mich so oft selber feiern. Beyoncé wäre bei mir schon zur Mittagspause live auf der Bühne aufgetreten. Und ich bin auch ein Assi. So, ich bin also ein geiler Assi. Also so ein, ich könnte auch gut in Düsseldorf wohnen. Ich mag es halt wirklich, so den Kaviar rauszunehmen.
Oh ja, das
nein,
ist
aber das meint, nein, das ist nicht Assi. Das ist
dekadent.
Nein, das ist dekadent, wenn man sich die Menge leisten kann.
Ja.
Ja? Und ich habe das von Tim Raue auch gelernt. Also auch Großzügigkeit.
Ach so, ich dachte, er zieht es durch die Nase.
Und jetzt nur die pure. Scheiß auf die Kartoffel. Das für arme Leute. Nein. Aber jetzt füllt sich der ganze Mund aus. Und jetzt macht der Kaviar eine Reise. Jetzt verliert er das Salz, jetzt kommt das Süß. Was?
Ja, ich weiß, wie die Reise.
Wir können ja also gleich den anderen Asi hinten mal fragen da. Nee, aber und das ist schön. Ich kann es immer nur empfehlen. Nimm viel davon, damit ihr mehr entdecken könnt. Lasst es im Mund auch ein bisschen. Probiert links, rechts das Korn ein bisschen spielen. An der Zunge. Mit der Zunge das am Gaumen andrücken, um zu sehen, wie ist das Konsistenzspiel der Perle, also Salzigkeit. All das sind ja die Qualitätsmechanismen von Kaviar. Und wir reden jetzt nicht von dem schwarz gefärbten, sehr salzigen, grisseligen, einfachen, überwürzten Zeug, sondern wir reden wirklich von Qualität.
Dus, wie würdest du Werbung genau so hier auf der Bühne für Kaviar machen, ähnlich wie Tim, oder würdest du es noch ein bisschen...
Ich glaube, ich würde gar keine Werbung machen.
Aber wenn du jetzt jemandem erzählen wollen würdest, aus welchem Grund dir Kaviar so gut schmeckt, also was macht Kaviar? Ist es ein Luxusprodukt?
Das ist ein Luxusprodukt, aber ich kann es eigentlich nur so sagen, wenn ich allgemein etwas esse oder auch wenn ich etwas kreiere im Restaurant oder so ein Gericht und ich esse es, kann ich vielleicht auch gleich zeigen, wie. Also. Und bei mir ist es dann so, oh. Und das ist bei mir auch bei Kaviar, ja. Kartoffel und Sauerrahm, die Kombination.
Aber trotzdem, ich finde es einem auch wahnsinnig schwer, über Geschmack zu reden, wenn man ihn nicht erleben kann. Und deshalb muss er griffige Bilder in den Mund nehmen, um dass wir haben ja den Idioten da eben gerade schon gesehen, der sich eingemischt hat. Der Zuhörer hat ihn jetzt nicht gesehen, weil der hört ihn ja nur. Der kann wahnsinnig schön über Musik reden. Wahnsinnig schön, habe ich ihm gerade als Kompliment gesagt. Wenn der eine Platte beschreibt oder eine Musikrichtung, der macht hier der beschreibt Heavy Metal, dass ich Bock habe, wieder Heavy Metal zu hören. Und das ist ein Musikgeschmack, den habe ich in den 80ern aufgegeben. Der macht mehr Lust auf Singer-Songwriter, auf Dinge. Und ähnlich finde ich halt auch Kulinarik, dass die Schwierigkeit ist ja dessen, die eigentlichen persönlichen Empfindungen so zu kommunizieren, dass andere Leute sie auch wahrnehmen können. Also, und deshalb, boah, finde ich, ist ein richtig schöner Moment, weil genau darum geht's. Nur mit boah, kann man noch ein bisschen wenig anfangen. Also deshalb übertreibe ich manchmal so ein bisschen mit der Körnigkeit, mit der Salzigkeit, mit der Reise, mit dem Spiel von bestimmten Dingen, die in jedem zweiten Satz über Kulinarik wird immer nussig gesagt. Nussig. Also wie schmecken das? Ja, das schmeckt ein bisschen nussig. Ich habe das mal über Wolfsbarsch gelesen, der schmeckt ein bisschen nussig. Ich habe da noch nie eine Nuss im Wolfsbarsch geschmeckt, wenn ich ehrlich bin. Aber das wird irgendwie eine Begrifflichkeit, du musst es ja auch verstehen. Und das ist echt ein harter Job, damit du Geschmack verstehst.
Ja, ich finde generell, dass der nach Nuss schmeckt. Hm? Der schmeckt schon nach Nuss, der Fisch.
Oder ein schöner Satz immer, Fisch darf nicht nach Fisch schmecken. Wo ihr immer denkt, halt die Fresse.
Wer sagt das?
Alle.
Fisch darf nicht nach Fisch schmecken.
Fisch darf nicht nach Fisch schmecken. Wonach soll er schmecken? Nach Ananas oder was? Ich meine, es ist ein Fisch. Er soll nur nicht fischig schmecken.
Ich habe es eben in meinem, wie du es sagtest, befriedigend vorgetragenen Intro zu Dus vorgelesen. Du hast bist mit 2 Sternen ausgestattet in deinem Restaurant, das du ja sozusagen von deinem Vater übernommen hast. Also nur mal zur Erklärung für unsere Zuhörenden. Dein Vater hatte schon 2 Sterne, du hast es übernommen und du hast die 2 Sterne wieder zurückgeholt, weil die zwischenzeitlich... Seid ihr runtergestuft worden auf 1? Ist das
genau,
richtig?
Ja.
Wäre denn so ein Gericht, wie es jetzt hier steht, du darfst es übrigens essen, Tim, und du natürlich auch, wenn ihr es nicht essen wollt, wäre es ja schade drum, dann können wir es auch gerne ins Publikum geben. Wäre so etwas möglich, auf deiner Karte zu stehen, oder ziert sich das nicht für ein 2-Sterne-Restaurant?
Nee, ich habe sowas schon auf der Karte. Vielleicht bist nicht so anders angerichtet.
Wie wäre es bei dir angerichtet?
Verhältnis vielleicht ein bisschen anders.
Nicht so großzügig.
Ist das
großzügig?
Doch, der Kaviar schon, aber nicht die Kartoffel.
Dein großzügig ist ja ein Anführungszeichen.
Zeigt aber einen guten Gastgeber Großzügigkeit.
Nein, großzügig war ja die Formulierung für schon viel. Das ist schon viel. So, das war ja nicht das Großzügige. Hä?
Kartoffel.
Ja, das meine ich ja mit der, aber das war eine nette Umschreibung.
Nein, aber Wir servieren sowas auch im Restaurant.
Wie wird das in einem 2-Sterne-Restaurant anders serviert, obwohl es die gleichen Komponenten sind und das Gleiche am Ende darstellt?
Das stimmt, das Verhältnis.
Erzähl.
Ja, es ist ein Teller, wo das Verhältnis stimmt zu Kaviar, Kartoffel und Sauerrahm. Und das ist aber in allen Dingen so, wenn man was anrichtet, also und irgendwie eine schöne Langoustine hat und so und das drumherum dazu macht, muss immer das Verhältnis stimmen.
Ja, oder aus der pomadigen Kartoffel wird die Larat-Kartoffel, dann kriegt sie schon mal französischen Namen und ist schon mal 8 Euro teurer im
Sehr
Kilo.
Gut, ja.
Das allererstes, dann wird sie formverändert, oft auch ausgestochen oder eben auf eine bestimmte Art und Weise präsentiert, vielleicht noch eine kleine Essenz draus gemacht, also es wird noch irgendein Geschmackssatellit dazu gemacht, die Creme Fraiche von ausgesprochen herausragender Qualität, plus, dass da eine gewisse Technik noch reingepackt wird, dass man es vielleicht nochmal, ich sage nur als Beispiel, ne, um das zu übertragen, dann wird es vielleicht nochmal irgendwie eingefroren, kleine Tröpfchenform aufgelegt, damit das Ganze alles etwas akzentuierter und blumeranter ist. Und dann hat sie eben halt recht, die Proportion zu den Gerichten, also von den einzelnen Zutaten auf dem Teller, sind perfekt.
Was ist dein absolutes Lieblingsgericht, gerade auf eurer Speisekarte, Dus?
Ich habe kein Lieblingsgericht. Ich mag alles, was wir kochen.
Aber gibt's
nichts? Wir wechseln auch zum Beispiel alle 6 bis 8 Wochen die Karte komplett.
Was vieles, oder? Normal wechselt man alle, also 4-mal im Jahr die Karte.
Die meisten wechseln ja so alle 3-4 Monate. Und dann ist auch nicht immer der komplette Wechsel, sondern dann sind 1-2 Gerichte neu und andere. Aber wir machen immer komplett das ganze Menü neu. Alle 6 bis 8 Wochen, weil ja das muss halt immer auch zusammenpassen, das Ganze von Vorspeise bis Dessert, muss alles einen Sinn haben, die ganze Geschichte.
Was ist der aktuelle Sinn bei euch auf der Karte?
Also wir haben jetzt zum Beispiel, also erstens mal machen wir das immer so, wir arbeiten mit viel Essenzen und sehr leicht und dann muss es immer so sein, dass man immer Lust hat, weiter zu essen. Also ich liebe Essen und mich nervt es, wenn ich nach 1 oder 2 Gängen satt bin und dann denke ich, oh, ich habe mich so gefreut und ich finde es gibt nichts Schöneres, wie halt dann den ganzen Abend einfach Lust haben zu essen und danach geht's einem gut. Daher haben wir uns so sehr spezialisiert auf eben leichte Essenzen, aber trotzdem sehr tief, also keine Sahne, wenig Butter, viel Kräuter, Gemüse, Gewürze, Aromen und so und sehr produktbezogen. Und
ja. Gibt es ein Signature-Gericht von dir? Also wo man sagen würde, der Teller wird jetzt hingestellt und da würde man sagen, ah, das ist du's.
Glaube ich schon, ja.
Also hier wie heißt die lustige Frau, die nach Farben kocht?
Tanja.
Dankeschön. Tanja Granditz, tolle Frau, also wirklich toll, aber als ich das erste Mal sie kennengelernt habe, da war in einem Rahmen einer Fernsehsendung und da sollten wir ihr Motto kochen nach Farben. Da habe ich mich ein bisschen reingesteigert, weil ich dachte, irgendwann muss ich hier auch noch mein Sternzeichen kochen oder was für eine Aufgabe kann man dann eigentlich noch rangehen? Und bei Tanja würde man ja klar bestimmte Gerichte erkennen, gerade weil sie das alles unter diesem Mantel der Farblehre auch macht. Und dann siehst du halt, wenn viele Farben in der gleichen Tonalität auf dem Teller sind, dann könnte man vermuten, Tanja. Du könntest bei Raue vermuten, sobald da ein bisschen hier Asiatik, Schärfe, Süß-Sauer, das Gelaber, was er da immer von sich bringt und mit Bums und Punch und den ganzen Kram, das erkennst du, raues Handschrift erkennst du deutlich. Gibt inzwischen auch einige Leute, die versuchen es nachzumachen, aber diese Impertinenz von Geschmacksintensität, die Raue an den Tag legt, was teilweise schon dicht an Körperverletzung ist, für gehobene Gastronomie, ne? Die ja oft ein bisschen reduzierter Arbeit Geschmack sich entwickeln lässt, der haut dir direkt in die Fresse. Das, was er früher, als er auf der Straße war, nicht konnte, weil er zu klein war. Was wäre so ein Signature-Gericht von dir?
Was wäre Signature-Gericht? Kann ich eigentlich gar nicht sagen.
Also bei mir ist es Spaghetti Bolo und Steckrüben mein Topf. Kann ich aber sagen. Spack Bolo, weil kann ich immer essen. So, das ist meine erste Kindheitskulinarik-Erinnerung außer Haus. Fabrik, hier Kulturzentrum. Da sind meine Eltern morgens um 11 hingegangen, um sich da vorlaufen zu lassen unter dem Namen des Jazz Brunches. Und dann wurden die Kinder abgeschoben, um Bilder zu malen und aus Knete komische Töpfe zu machen. Und wenn wir dann verschwitzt waren, sind wir hoch und haben da Bolognese gegessen. Die war grottig schlecht. Dann gab es eine Spezi dazu und so weiße Schaumstoffmäuse. Aber da habe ich so viel Emotionen, Erinnerungen, tolle Erinnerungen, Bilder im Kopf. Deshalb, ich liebe Spaghetti Bolognese. Das ist mein erstes Gericht, was ich mal gekocht habe. Vorher war es Miracoli, aber die billige Variante von dem Billiganbieter. Der hier, die
Miracoli,
die so heißen wie die Maus,
war
das. Und wie heißen die? Amrum-Spaghettis, genau, Amrum hießen die, glaube ich.
Von Aldi.
Danke, so. Und die habe ich, als ich dann das erste Mal, ich bin rausgeflogen mit 17 und habe dann überwiegend Amrum-Spaghettis gegessen und irgendwann ging mir der Gestank des Rülpsens auf die Nase. Also wenn du aufgestoßen hast, das hat so unfassbar mies gerochen. So, aber es war nur nach dem Genuss von Amrum-Spaghetti. Dann habe ich gedacht, und jetzt werde ich mal frech, jetzt werde ich kreativ. Und habe dann mal eine Karotte klein geschnitten und damit reingemacht und so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, Hack reinzumachen. Und da dachte ich, das ist schon ganz geil. Und da war ich Legende, bevor wir auf Piste sind. Da habe ich einen Topf Bolo gemacht, da haben wir Nudeln gekocht und dann haben wir damals noch so einen, ich hatte so einen Fernseher vom Sperrmüll und einen Videorekorder. Da haben wir manchmal so ein bisschen damals konntest du ja noch nichts im Netz angucken, da haben wir uns Pornofilme angeguckt. Also so, die liefen so nebenbei, Trinkspiele gemacht und am Spaghetti Bolo gefressen. Und dann sind wir auf Piste gegangen, haben uns aufs Maul hauen lassen. Heißt, sensationell, das ist total emotional.
Ja. Heißt im Prinzip, dein Signature ist auf alle Fälle eine Geschichte dann deines und aus deinem Leben.
Ja.
Die Bolo, die du quasi durchziehst.
Ja, und steck drüben einen Top, weil das mein Lackmustest ist, um Emotionalität darzustellen. Mhm. Was Kulinarik wirklich ist. Dass Kulinarik nicht nur Produkte sind, sondern Menschen, Handschriften, Emotionen, Momente, dass das so viel, in meinen Augen, so viel wichtiger ist als eine Produktqualität.
Hast du aus deiner Kindheit dann vielleicht etwas entwickelt oder etwas dir angeeignet, was du bis heute in deine Gerichte mit reinnimmst?
Ich glaube einfach, das ist so meine Erziehung und so, wie wir immer gegessen haben, ist einfach im Endeffekt das, dass ich unheimlich gerne esse und ja, Food Junkie bin. Also wenn ich eine Kindheitserinnerung habe, das sind halt so Traditionen, die wie zum Beispiel Weihnachten, da gab es halt oft so Kapauen in der Brühe. Das mache ich zum Beispiel heute auch noch gern, auch einfach nur mit einer normalen Poulade, Maispoulade oder so. Das ist eigentlich so was wir ganz oft auch privat machen.
Habe ich mir gefragt, was ist ein Kapauen?
Ein kastrierter Hahn.
Wo hat der seine Eier? Das habe ich mich wirklich gefragt. Wo kastriert man einen Hahn? Hat der einen Sack? Also hat er die... Nein, aber wo hat der Hahn die Eier? Du weißt das?
Ja, unter der Henne.
Warum das denn?
Sekunde, wir fangen nochmal von vorne an.
Ja. Du Steiner liebt ein Kapauen, ne? No? Ich weiß, was es ist. Ich wusste, er hat mich wirklich.
Wie gefragt. Heißt das?
Kapauen.
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 Ist ein kastrierter Hahn.
Korrekt.
Meine Frage war, wo hat der Hahn seine Eier? Es meldet sich ein Mensch aus dem Publikum, der Metzger ist und sagt, der hat sie unter den Armen. Mhm. Also weil die Flügel sind seine Arme.
Ja, also die sind auf der Höhe unterhalb der Flügel im Körper natürlich.
Beide zusammen oder links und rechts verteilt?
Links und rechts.
Genau. Das heißt, er hat zwei Eier, aber die sind...
Richtig. Links und rechts verteilt. Was ist das denn?
Ja. Und wie groß sind die?
So ungefähr. Also so ein 0,5 Zentimeter.
Und die holt man dann dem...
Die werden operativ rausgenommen, deshalb sind die auch so schweineteuer, weil das ein Riesenaufwand ist.
Ja.
In Deutschland ja auch verboten, in Frankreich immer noch erlaubt. Okay. Auch ohne Betäubung ist auch im Prinzip ehrlich gesagt eine Riesenschweinerei, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Das kann ich mir vorstellen.
Weil die Viecher finden das nicht so gut, unbetäubt einen Körper aufgemacht zu bekommen.
Würde ich auch nicht schön finden.
Genau, und ja, aber gilt als Delikatesse und wird halt auch immer noch gerne vertrieben.
Krass.
Weißt du, was das ist? Das ist der absolute Hahnsinn.
Das fand ihr witzig jetzt, ne? Das ist so krass, ey. Jetzt, endlich haben wir immer welchen gefunden. Aber fand ich sehr interessant, finde ich, weil ich habe mich immer gefragt, wo der denn, und wo hat er seinen Penis?
Die haben keinen Penis, sondern die haben eine Kloake. Jetzt kommt mein Lieblingswort,
die Kloake. Wenn ein Sexualorgan das Kloake heißt, ist ja? So, ey, da würde bei mir gar nichts passieren.
Ja, also ich würde auch, glaube ich, hier mal reingrätschen.
Ja, danke.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Wo wir ja gerade eine Antwort aus dem Publikum bekommen haben. Ja. Vielen Dank dafür. Würde ich nochmal auf die Fragen eingehen, weil wir haben ja so viele hier und es ist so schwer, euch zu unterbrechen. Von Veronika die Frage wurde schon beantwortet.
Welche?
Das war nämlich die Frage nach den Kindheitserinnerungen. Da bin ich froh. Die müssen wir jetzt hier nicht nochmal vorlesen. Was ich aber interessant finde, da wir uns ja in einer hochpreisigeren Kategorie gerade mit dem Kaviar aufhalten und so, die Frage von Andreas Dietrich, via Sprachnachricht. Andreas.
Hallo Tim, hallo Sebastian. Mich würde stark interessieren, bei welcher Sache würdet ihr bewusst eine günstigere Variante wählen, bei der ihr euch definitiv auch eine teurere Variante leisten könntet? Nicht begrenzt auf den kulinarischen Bereich, das wäre auch interessant, aber auch gerne im Alltagsbereich angesiedelt, die Frage.
Kann ich beantworten, Co-Moderator.
Ich dachte immer, du bist der Moderator.
Was? Co-Moderator. Ja. Eine günstige Variante. Ja, also bei vielen Sachen eigentlich. Also es gibt schon Dinge, wo ich sage, wenn ich sehr fokussiert, konzentriert einkaufe, dann achte ich auf sehr gute Qualität. Aber ich bin auch eine Hausfrau und wenn es schnell gehen muss, ist mir auch egal, dann packe ich Sachen in Ding. Ich versuche bestimmte Dinge zu vermeiden, so wo ich dann sage, ja, das ist Haltungsform und solche Dinge. Aber grundsätzlich bin ich jetzt nicht der Meinung, dass jede Bio-Karotte geiler ist als eine konventionell angebaute. Grundsätzlich bin ich nicht der Meinung, dass man immer 80 Kilometer fahren muss, um ein Kilo Kartoffeln zu kaufen, was in bestimmten Anbau, wo ich sage, manchmal ist es auch schade um die Produkte, wenn ich eingeladen bin und Leute sich ein sehr schönes, teures Produkt gekauft haben und ich muss das dann essen und denke, so belegtes Brot hätte auch gereicht. So, das ist immer die Kombination. Wenn ich einkaufen gehe, ich kaufe zum Beispiel ein Brot beim Bäcker und ein Brot ist ein ganz konventionelles, aus dem Regal in Plastikfolie eingepackt. Das ist mein Reservebrot über die Woche, was immer da ist, was eben länger frisch bleibt als das vom Bäcker. Ganz simpel. So, da bin ich Pragmatiker. Aber ich versuche immer so eine Zweidrittel-, Eindrittel-Lösung zu haben.
Gibt's bei dir etwas, wo du sagen würdest, da kaufst du tatsächlich verhältnismäßig günstiger, als eigentlich sein müsste?
Ehrlich gesagt gucke ich bei guten Produkten gar nicht auf den Preis. Da spare ich lieber woanders an anderen Sachen. Also für mich ist es absolut, es ist egal, ob ich jetzt eine Karotte oder sonst was, das muss einfach geil sein. Und dann gebe ich auch das Geld dafür aus. Weil man gibt so viel Geld für andere Dinge aus. Ich finde, also wie jetzt zum Beispiel in Frankreich gibt man ja so 40% fürs Essen aus. Und in Deutschland viel, viel weniger. Klar, Frankreich ist ein Agrarstaat und Deutschland ist Industriestaat. Das ist logisch, dass die Franzosen mehr Geld ausgeben für gutes Essen.
Ja, die hatten aber auch nie so schöne Autos wie wir. Also das muss man auch nachvollziehen
ganz
können.
Ganz genau.
Also, willst du viel Geld für einen Zitrone ausgeben? Ich nicht.
Aber jeder redet halt von Nachhaltigkeit und vegan und vegetarisch und ich weiß nicht was von gesunden Dingen. Aber wir haben einen Tablettenverbrauch, die ja ein Schweinegeld kosten, Tabletten ja oder Sonstiges. Warum ist man dann nicht bereit zu sagen, okay, mir ist Essen wichtig, ich lege Wert drauf und ich finde es auch richtig, wenn man einfach auch was dafür ausgibt.
Absolut. Gehst du noch einkaufen?
Ja.
Weil da muss ich ja sagen, wenn ich ehrlich bin, frage mich nach dem Preis für einen Liter Milch derzeit. Ich kann es nicht exakt sehen, ich habe ein Gespür dafür. Aber ich bewege mich auch eher in einer Welt, der eben das Produkt kauft, was er haben will, weil ich es mir auch leisten kann. Nichtsdestotrotz finde ich immer auch wichtig, dass man eben da nicht aus dem Elfenbeinturm heraus spricht, weil das unsere große Leidenschaft ist. Wenn ich jetzt Sebastian, wenn du den losschickst zum Einkaufen, da kann Qualität noch nicht mal ansatzweise beurteilen. Und das meine ich jetzt mal ausnahmsweise nicht persönlich, sondern weil du diese Vergleiche gar nicht hast.
Kam auch gar nicht so an.
Nein, meine ich jetzt ehrlich. Ich kann ja auch jeden, der nicht Kulinariker ist.
Dann mach das doch mal.
So, die Sache, woran erkennst du gutes Fleisch?
Also allein
Erfahrung.
Das ist nur Erfahrung. Ja, oder man kauft es halt an der Theke und guckt und fragt nach, anstatt das abgepackte Zeugs zu kaufen.
Oh, wir hatten hier mal einen Metzger, der hat Menschenfleisch mit Rinderblut getränkt und hat das als Rinderfilet verkauft. Also das ist, in den 60ern ist das, ne? Also schon ein bisschen länger, ja. So, wollte ich nur sagen. Das heißt, natürlich, was? Und ich sag mal so, es ist auch nicht in jedem Supermarkt, jede Wurstverkäuferin hat einen Hauptschulabschluss. Und deshalb,
oder Wurstverkäufer.
Ich weiß auch wirklich, was sie da machen. Manche machen das auch einfach nur, um
ja, aber überleben trotzdem, zu finanzieren. Ich finde das, was...
Aber es ist schon ein guter Parameter dafür, eher an Qualität ranzukommen, wenn man mit dem Personal...
Ja, okay, aber ich finde aber trotzdem, was Dus gerade sagt, ist eigentlich eine Lanze...
Du oder Dus?
Was?
Du oder Dus?
Dus.
Dus, gut,
ja. Dus, oder wolltest du es schon wieder sagen?
Dus.
Dann sage ich es.
Nein, Dus sag. Sag Dus.
Da, Stichwort an der Theke stehen und nachfragen. Ja. Und wirklich auch den Mut zu haben, eine vermeintlich dumme Frage, wie du es immer nennst, zu stellen. Wenn ich keine Ahnung habe, aber wirklich das Interesse habe, okay, ich nehme jetzt wirklich mal die Zeit und eventuell auch dann das Geld in die Hand, um mehr Geld auszugeben, dann möchte ich ja gerne wissen, was ich fürs Geld bekomme. Also insofern ist doch das, was du es da gerade sagt, genau richtig. Fragen, absolut, oder? Wird zu wenig gefragt und sich einfach auf... Ich glaube, es gibt viele Leute, die eher zum Abgepackten greifen, weil sie sich nicht trauen, in der Fleischtheke die vermeintlich dumme Frage zu stellen.
Apropos doofe Fragen.
Nee, erstmal eine Antwort. Du's.
Wir haben hier sehr schöne Fragen, die auch noch gestellt werden müssen, die alle auch teilweise thematisch hier gerade passen. Einmal von Friederike Heeks, die Supermarktfrage. In welche Abteilung im Supermarkt geht ihr zuerst, wenn ihr im Ausland unterwegs seid und was kauft ihr dort? Schön. Sie zum Beispiel geht von Berufswegen grundsätzlich immer als erstes in die Süßwarenabteilung und schaut, was sie noch nicht kennt.
Das ist geil. Wir lassen erstmal unseren Gast diese Frage beantworten.
Unbedingt, wollte ich vorschlagen gerade.
Liebe Dus, in welches Ausland reist du am liebsten und was würdest du im Supermarkt dort als erstes kaufen?
Ich würde in die Gemüseabteilung gehen, Gemüse-Obst-Abteilung.
Und dann, was ist da dann wo greifst du als erstes zu?
Also wenn beim Obst zum Beispiel gerne... Man kommt drauf an, was für eine Jahreszeit oder überhaupt, was es halt gibt. Also ich mag gern Mango, Ananas, Beeren. Das kommt drauf an. Schöne Äpfel, da gibt's auch ganz unterschiedliche Sorten. Also jetzt zum Beispiel in Frankreich mag ich die Chantecler Apfelsorte. Das ist für mich die beste. Oder Kartoffeln gibt's vielerlei verschiedene, kleine, große, festkochen, je nachdem, was man draus machen will. Und so Kräuter, frische Kräuter, es kommt halt auch immer drauf an, eben wann es was gibt.
Apropos, können wir bitte mal ganz kurz den Unterschied zwischen der festkochenden und der weichkochenden Kartoffel hier erklären? Bitte.
Sag du's.
Nee, du's.
Jetzt der Du's soll sagen.
Der kommt jetzt permanent.
Dann du's. Du's?
Ja, festkochend macht man zum Beispiel Kartoffelsalat draus. Also das ist, wenn man sie kocht, kann man sie besser schneiden, die fällt dann nicht auseinander.
Das ist die festkochende.
Ja. Also aus den verschiedenen Kartoffeln macht man verschiedene. Da gibt es Püree, Kartoffeln für Püree und es gibt Kartoffeln zum Beispiel für Kartoffelsalat.
Ja.
Oder für Rösti oder für, das sind auch festkochende.
Gut, und das ist jetzt was für eine?
Der Unterschied ist der Stärkegehalt. So, das ist im Wesentlichen dafür, dass du über mehr Stärke, sind sie oft cremiger, sind sie oft, also du kannst mehr Sahne, Butter, Fett einarbeiten, du kannst sie anreichern, sie backen anders aus, sie werden teilweise in der kompakten, teigigen Masse knuspriger, während eben die festkochenden eben weniger babsig sind, dadurch sich sehr gut eignen für Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, wo du eigentlich die Kartoffelscheibe etc. solche Sachen noch erkennen willst. Und wenn du keine Ahnung hast, nimmst du immer die wie heißt die, halb festkochende, nee, wie heißt die? Vorwiegend, dankeschön. Vorwiegend festkochende Kartoffel, das ist für alles was dabei.
So, und wenn du jetzt im Urlaub bist, wo gehst du zuerst hin? Im Supermarkt?
Man muss immer unterscheiden, welchen Urlaub ich mache. Wenn ich,
weil manchmal freut man sich doch bestimmt auf, wenn man in einem bestimmten Land ist, freut man sich doch vielleicht auf die eine geile Sache.
Da muss man ja Pimki und Orsi und Gucci und Prada Dankeschön sagen, es macht keinen Sinn mehr, irgendwo im Ausland noch shoppen zu gehen, weil das ist derselbe Rotz, den du überall in jeder Fußgängerzone findest. Pimki, Orsi, H&M, Gucci, Prada und also es ist immer das Gleiche, es wird immer langweiliger im Ausland. Früher bist du irgendwo hingefahren, hast Schuhe bekommen, eine Jeans oder hast ein gutes Preis-Leistungsverhältnis oder irgendwas, du warst auf der Jagd, das ist vorbei bei mir. Außer wenn du vielleicht so einen kleinen Spezialdesigner hast oder einen guten Store.
Nein, aber Lebensmittel.
So. Ja, bin ich ja dabei, entspann dich doch mal. So, jetzt bin ich... So, ich gehe gerne auf Märkte, So, als allererstes, weil es einfach, ich mag das, wenn, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in südländischen Ländern, Frankreich gehört für mich dazu, Italien, Spanien, dass die Verkäufer oftmals das Produkt schöner präsentieren. Nicht aber nur eine Kiste nehmen und das in eine Schütte reinmachen, sondern werden Tomaten und Früchte und Sachen einfach nur aufeinander.
Er labert nur, ey.
So, wir werden schön präsentiert und das wird auch alles ein bisschen miteinander im Stolz und dann je nachdem, in welchem Land ich bin. Und aber ich finde diesen Süßigkeiten-Aspekt, den die Fragestellerin gebracht hat, das finde ich richtig geil. Ich war jetzt gerade in Thailand und in asiatischen Ländern, wenn du nach Amerika gehst, also so, wo jetzt auch kulturell sich das schon etwas mehr unterscheidet, was da für Entdeckungen sind, diese Stilistiken, die Ästhetiken der Verpackung, was da für skurrile Dinge ist, wirklich zu entdecken. Die ist großartig. Jetzt aus Thailand zum Beispiel eine Sache, die ich jetzt hier noch nicht gefunden habe. Einmal habe ich sie hier gefunden. Haichu. Haichu ist sowas wie Mao-Am, irgendwie auf eine Art und Weise. Er schmeckt auf eine perversen Art und Weise richtig geil. Ist jetzt nicht sonderlich, sind so Riegel, so wie Kaugummi. Und da habe ich jetzt, glaube ich, 40 Dinger reingepackt. Man hat auch meinen Koffer am Zoll aufgemacht, weil die eine Hälfte war voll mit Süßigkeiten. War nur Süßigkeiten, weil die lustig aussahen, weil sie skurril waren, da waren so Gummibärchen mit Stinkfrucht. Die hätte ich nicht mitnehmen müssen, weil die haben richtig scheiße geschmeckt. Also da war, ich habe da Kinder dran lecken lassen, die sind weinend weggegangen. Wirklich weinend. Die haben mit mir kein Wort mehr gesprochen. Das war so ein Dreckzeug. Und ich habe schon so oft überlegt, gerade bei den Süßigkeiten, so auch den Cerealien im amerikanischen Markt, einfach mir eine schöne Dekoration aus diesen Darstellungen zu machen. Das ist oft cartoonesker, das ist so bunt und so grell und Gott sei Dank in asiatischen Ländern auch so geil künstlich. Weil wenn ich eins langweilig finde, sind das ja Gummibärchen ohne Zusatzstoffe. Das ist Zeitverschwendung für mich. Ich finde, Süßigkeiten dürfen auch künstlich schmecken. So, weil wenn ich was haben will, was wie eine Erdbeere schmeckt, dann esse ich eine Erdbeere. Ich will was haben, was so tut, als ob es eine Erdbeere ist, aber eine ganz andere Welt auf Huba-Buba Erdbeere. Also wer da eine echte Erdbeere entdeckt, den Lebensmitteltechniker will ich sehen. Das schmeckt richtig geil, künstlich scheiße.
Also ich finde ehrlicherweise, ihr geht sehr unterschiedlich einkaufen. Der eine sehr gesund, der andere sehr. Wir fragen mal unseren zweiten Gast am heutigen Abend, Olli Schulz, was er wohl einkaufen geht, wenn er denn Urlaub macht. Bitte begrüßt uns der Olli Schulz gerne hier.
Gesund mit kriegen Applaus, komme ich nicht auf die Bühne.
Nee. Also, was sagt er? Was?
Für so einen mickrigen Applaus komme ich nicht auf die Bühne. Sorry, ich bin hier irgendwie aus Berlin, aus der Hauptstadt hergefahren.
Aus welcher Hauptstadt?
Ja, aber ich bin erstmal großen Applaus an dich und dein Team, dass ihr es schafft, in einer Weltstadt wie Hamburg eine Atmosphäre wie im Gemeindehaus Pinneberg zu erschaffen. Ja. Also wirklich. Komm, ich frage noch. Ja. Kommt gleich noch die Laienspielgruppe und spielt die Drei-Groschen-Oper, oder was?
In Pinneberg sind große Karrieren gestartet worden, unter anderem meine, aber auch Fettes Brot. Und das sind doch auch so Menschen, die dich auch musikalisch wahnsinnig inspiriert haben. Und ich sage immer wieder, Hamburg ohne Pinneberg wäre ein Drecksloch. Ja, weil die Kreativität entsteht nicht in den Städten.
So, und damit kommen wir zur Pause. Wir sind hier bei Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Kennst du nicht den Bo kennt den Schnack? Egal ob Dom oder Messe, haut den Pinneberger in die Fresse. Wenn hier wieder alles dicht geparkt ist,
so, geh mal ganz vorne. Ehrlich,
das geht doch gar nicht.
So, ein Applaus so, komm, für Olli Schulz. Applaus für Olli Schulz.
Lieber Olli, schön, dass du da bist. Du bist ja auch schon mittlerweile sowas wie ein Stammgast. Wir haben es gerade gehört, Urlaubssituation, man muss dann doch irgendwie einkaufen gehen. Der eine kauft sehr süß und ungesund, die andere kauft sehr gesund und obstig.
Im Urlaub?
Ja. Was ist bei dir? Wo gehst du in Urlaub und was kaufst du dann?
Ich feiere Urlaub meistens in Krisengebieten und muss mich dann da den Leuten anpassen.
Ja.
Und da esse ich dann, was angeboten wird. Ich feiere nicht, ich gucke einfach. Und ich fahre ja auch in so Länder, wo die Supermärkte ungefähr so bestückt sind wie in Deutschland. Also ich esse ungefähr das Gleiche. Aber kennst du im Urlaub den sogenannten Sambuca-Effekt? Man sitzt in der Sonne im Urlaub in Spanien, Italien, trinkt so ein Glas Sambuca und denkt, oh, das ist so lecker. Ich nehme mir so eine Flasche mit nach Hause. Und dann machst du die zu Hause abends vom Fernseher auf, trinkst und denkst, ist das ekelhafte Scheiße. Und es schmeckt einfach nicht mehr, weil einfach die ganze Verbindung mit dem einfach nicht so stark ist. Und im Urlaub gehe ich eigentlich essen. Das ist also... Ich koche jetzt nicht im Urlaub. Oder meinst du zu Hause, wenn man frei hat? Oder was ist jetzt die Frage?
Nee. Die Frage kam ja von einer
Zuhörerin. Was ist denn die Definition von Urlaub?
Von einer Zuhörerin im Publikum, was man im Urlaub, wenn man denn einkaufen geht, als erstes kauft. Aber du, woran liegt das? Also das, was Olli gerade erzählt, ist ja wirklich ein Phänomen, was man kennt. Isst man die Umgebung tatsächlich mit? Gibt's sowas?
Also ich denke schon, das hat immer mit der ganzen Stimmung zu tun. Also es gibt ja auch Restaurants oder so, wenn man da mal war, das ist ein Abend so, weil die ganze Stimmung toll ist. Und dann denkt man, oh, das war super, und man geht mal wieder hin. Und dann denkt man, heute ist halt, ich finde, es gehört schon dazu, die Stimmung.
Also was dazu gehört, finde ich, im Urlaub, ist unbedingt in den Supermarkt zu gehen. Also wenn man in Frankreich ist, das ist ja eine Offenbarung, in den Supermarkt zu gehen. Weil selbst der Käse, der am günstigsten ist, eine Qualität hat, wie du ihn hier teilweise nicht findest. Deswegen liebe ich es, in Frankreich zum Beispiel in Supermärkten zu gehen. Und da, die legen ja einen großen Wert auf qualitative Sachen. Dafür findest du viele Abpackware und nicht so, also so ist mein Empfinden. Und deswegen muss man, finde ich, im Urlaub auf alle Fälle einen guten Supermarkt besuchen und gucken, was haben die denn hier so anzubieten. Das finde ich, macht mir wahnsinnig Spaß.
Aber du und Olli, ihr beide habt euch auch draußen.
Wir haben uns draußen kennengelernt. Wir haben beide gehört, dass hier um 4 Jahreszeiten unten ein wahnsinnig guter Japaner ist, den wir eigentlich lieber besucht hätten, als heute hier in der Sendung zu sein. Ist okay. Aber wir haben ja nur beide zugesagt und auch was unterschrieben. Deswegen wird das wahrscheinlich an uns vorbeiziehen und wir werden es nicht schaffen, diesem köstlichen Japaner, wo viele gut starke Mitarbeiter
arbeiten. Der einzige Grund, warum du hier sitzt, weil du mit Geld nicht umgehen kannst und deshalb auch diesen Job annehmen musst. Also ja, steh mal dazu.
Und das mache ich auch gerne.
Nein, aber was wirklich immer schön ist, Olli und Luz, Olli und der andere, die machen einen sehr schönen Podcast, der genauso sinnbefreit ist wie der unsrige. Also im Fachjargon nennt sich das Laber-Podcast. Also da wird sehr viel über sehr viele Dinge besprochen. Und Olli ist eigentlich ist ein echtes Straßenkind. Du bist eine Göre. Du bist eine richtige Göre.
Aber wenn du mich Straßenkind bezeichnest, was bist du denn dann, Digga?
Ich sag mal so, bis zum Alter von 30, also so schätze ich dich zumindest ein. Ja. Bis zum Alter von 30 Jahren wusstest du nicht, dass es Bier aus Flaschen gibt, sondern nur aus Dosen.
Ich habe tatsächlich erste Flasche Wasser mit 22
gekauft. Also so.
Also um das mal wirklich zu sagen, ich wusste nicht, dass man Wasser ab und zu trinken muss. Ich bin immer mit Cola und Fanta, bin ein richtiges Cola-Fanta-Kind. Dann aber irgendwann zum Glück mit Mitte 20 nochmal das Ruder rumgerissen.
Kannst du dich daran erinnern, wann Cola das erste Mal scheiße wurde?
Cola scheiße geschmeckt hat, schmeckt bis heute nicht scheiße.
Seit der Erfindung der PET-Flasche.
Es kommt drauf an, du musst es aus einer 0,2-Flasche trinken.
Oh, nur, ausschließlich.
Null, ausschließlich.
Glasflasche, das ist ja, wirklich, mit der Erfindung von PET ist Coca-Cola scheiße geworden.
Es liegt tatsächlich an den Apfel, deswegen ist es ja auch dieser Effekt, dass du, kennst du das noch früher im Italienurlaub? Ich weiß nicht, ob du in den 80ern mal mit deinen Eltern in Italien warst. Die Fanta Limone, die gab's ja hier noch gar nicht. Dann hat man die im Urlaub getrunken. Es war wahnsinnig aufregend, einen anderen Fanta-Geschmack zu trinken. Und auch die Cola hat anders geschmeckt, weil es tatsächlich an den Abfüllanlagen liegt, wie das gemischt ist und wie das schmeckt.
Also in den 80ern kannte ich meine Eltern nicht und deshalb war Urlaub mit den Eltern auch noch nicht geeinigt.
Was willst du denn jetzt?
Aber Urlaub war definitiv.
Da wollte mal der Sänger von Steppenwolf mir das gerade mal erklären hier. Das liegt nicht an den Abfüllanlagen.
Da brauchen wir das Mikrofon erstmal.
Sekunde, ich finde,
was du noch nicht gelernt hast, ist das Publikum mal mit zu einbeziehen. Ja, das ist hier eine bessere Stimmung.
Ja.
Wer bist du?
Ich bin der Florian, ich bin Lebenswillig.
Arbeitest du bei einer Apfelanlage von Coca-Cola?
Nein, aber ich habe im Getränke-Business zu tun.
Ich habe auch mal Kisten geschleppt. Also,
nein, es liegt echt nicht an Abfüllanlagen, sondern am Wasser. Mhm. Weil das Cola wird in Tanks vorgemischt und dann abgefüllt. Also ist egal, welche Abfüllanlage.
Aber warum schmeckt sie denn in Italien besser als in Deutschland? Oder ist das nur eine kindliche Verklärung?
Ja. Das ist wie mit Wein aus
Frankreich. Überzeugend ist das nicht.
Nee, aber es gibt doch zum Beispiel, und ich meine das auch wirklich für mich objektiv geschmeckt zu haben, dass als ich in New York war, eine Coca-Cola 0,2er Flasche, Glasflasche aus Mexiko, dass die komplett anders schmeckt. Und die schmeckt älter.
Ja.
Die schmeckt wie anders. Meine Kindheitserinnerung an Coca-Cola. Das ist die, und man hat mir mal gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, die wird auch für mehr Geld verkauft. Das ist so wie Champagner und Coca-Cola, die kosten keine 2, sondern $5 oder auch manchmal 9 oder $15, dass das was zu tun hat mit dem Zucker, der benutzt wird, dass sie noch mit anderen Zuckersorten dort arbeiten, mit der alten Variante der Apfel, weil sie die nie modernisiert haben.
Bei dem Mexikanischen kann sein, das weiß ich jetzt nicht, aber in Europa und deutschlandweit ist eigentlich die Standardisierung bei Coca-Cola relativ hoch, weil sie ja wollen, dass überall gleich schmeckt.
Ach, das sind alles Verbrecher, die mischen da immer was anderes.
Der einzige Unterschied ist das Gebinde, also Plastik und Glas und Dose, das kann einen Unterschied machen, weil die Gasdurchlässigkeit von Glas und PET halt unterschiedlich ist. Deswegen schmeckt eine Cola aus der Glasflasche oder aus der Dose wesentlich besser und frischer wie aus einer PET-Flasche.
Und richtig schlecht aus der 2-Liter-PET-Flasche.
Ja, weil das richtig dünnes Plastik ist und da die Kohlensäure noch schneller durchgeht wie durch die stabileren PET-Flaschen Mehrweg.
Aber trotzdem schmecken eben genannten Getränke ja in den Discounter-Supermärkten auch nochmal deutlich schlechter als in einem vermeintlich teureren Supermarkt. Ne?
River Cola meinst du?
Hä? Wie bitte?
Die Coca-Cola in Discountern schmeckt anders als?
Als die bei Edeka oder bei Rewe. Stehe ich damit exklusiv da? Oder keine sieht Ahnung, das jemand anders auch so?
Ich gehe nicht im Discounter einkaufen.
Okay, guter Punkt, aber definitiv, also das ist auf alle Fälle meine Erfahrung.
Übrigens nicht aus Arroganz, ne, sondern aus Ästhetik. Also ich bin mit 17 auch ausgezogen, meine erste Bude und mit wenig Geld. Und ich bin dann natürlich zum Discounter gegangen. Aber ich fand das so unsexy und ich habe ja Geld ausgegeben und ich bin so nicht belohnt worden beim Einkaufsvorgang, wenn ich da aus Kartons Sachen und das fand ich unschön. Und dann bin ich
so Karlsquell oder Hansa-Pilz hat man schon beim Discounter geholt.
Ich habe ja schon damals kein Bier getrunken.
36 Pfennig oder
nee, was? Ich war immer schon Behrens und Apfelkorn.
So. Ja, fällt einen auf, dass du keinen Alkohol trinkst.
Haben wir am Anfang schon gesagt, ja.
Tim, wenn ich hier heute die Möglichkeit habe, mal mit einer richtigen Köchin zu reden, kann ich das ganz kurz an mich reißen.
Bitte, ich bitte nicht drum. Ich
kann mich du musst ein paar Fragen stellen, die mich wirklich interessieren. 2-Sterne-Köchin bist du, ja? Und es interessiert mich wirklich, wie dein Verhältnis zu dieser Michelin Bewertungs-
Wie nennst du das?
Michelin heißt das nicht? Michelin?
Ja, du sprichst das schön aus.
Michelin sagt man doch, oder?
Ich halte mich Michelin. Zurück jetzt.
Michelin. Ah. Michelin. Wie ist, kommen die, also weil es mich wirklich, das interessiert mich jetzt wirklich, weil ich Tim ist der bekannteste Koch, den ich kenne, bis ich gemerkt habe, der hat gar keinen Stern, der kann ja Currywurst warm machen. Aber bei dir weiß ich, also er kann auch ein bisschen mehr. War heute sehr gut übrigens das erste, wollte ich mal ganz kurz sagen. Aber wie ist das Verhältnis? Hasst man die? Liebt man die? Gewöhnt man sich an die? Wie oft kommen die? Mich würde das ganze Prinzip wirklich einmal interessieren, wenn ich dich damit nicht nerve, weil du bestimmt oft diese Frage beantworten musst oder so. Aber wie ist dieses System? Wie oft werdest du bewertet? Wie sehr nerven dich die? Und wie sehr braucht man die? Und wie ist das ganze Verhältnis dazu? Kannst du das in ein paar Sätzen umrunden? Das würde mich wirklich interessieren.
Ja, also ich habe ein spezielles Denken über das Ganze. Also grundsätzlich mal ist es so, dass das, was wir machen, dass das eigentlich unser eigener Anspruch ist. Das heißt, es ist mein Anspruch, jeden Tag die beste Qualität für jeden zu bringen, der zu uns nach Hause kommt. Ja. Nicht ins Restaurant, nach Hause. Das ist schon mal der Unterschied.
Nichtsdestotrotz musst du ja die Erwartung erfüllen von denen.
Welche Erwartung?
Na, also von denen, damit
es wird nichts vorgeschrieben.
Okay.
Ich weiß nichts. Ich weiß, ich kenne die nicht. Gott
aber
sei
du
Dank.
Musst doch wissen, das muss auf alle Fälle, das Setting muss dafür vorbereitet sein, damit diese Sterne kommen.
Nein.
Nee?
Nee. Ich weiß gar nichts. Ich koche das, was ich liebe und macht es, das ist mein eigener Anspruch, das ist das, was mir Spaß macht und dass wir dafür belohnt werden. Also ich sehe es ganz objektiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch froh, dass ich es so sehe. Mhm.
Aber gibt es keine Parameter, die man zumindest als Klammer wählen muss? Weil
es gibt nichts.
Dann erklär ihm doch mal.
Wenn ich zum Beispiel möchte, dass meine Kellner und Kellnerinnen in meinem Laden alle barfuß servieren, ja?
Dann macht man das.
Und dann fertig. Dann kann ich das machen, ohne dass ich denke, oh Gott, die Michelin-Typen drehen voll durch.
Es gibt keine Regeln. Also
echt nicht?
Nein, es gibt keine Regeln. Ich kenne keine Regeln.
Aber du hast ja auch noch nie ein Buch oder durchgelesen, das brauche ich dafür. Du bist zu diesen 2 Sternen einfach so gekommen, weil du gut kochst. Also ernsthaft, das ist naiv
gefragt. Weil die das vielleicht auch gut finden, was wir machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Effekt dabei ist, also das, was ich mache, das liebe ich, das lebe ich. Ich lebe, was ich mache. Und dafür werde ich im besten Fall belohnt von Michelin, was uns sehr hilft, da eben wirtschaftlich voranzukommen, die Zielgruppe zu bekommen, gute Mitarbeiter zu bekommen und das eben meinen Beruf ausleben zu können, wirtschaftlich. Also so sehe ich das.
Okay, das klingt aber ein bisschen so, wie wenn Bruce Springsteen sagt, ich wollte eigentlich nie Erfolg haben. Ich habe diese Platten gemacht und auf einmal kamen sie alle an. Es ist total cool, aber ich denke mir, das ist doch ein ziemlich elitär, also in meiner Welt, so wie ist diese ganze Michelin-Welt, so eine elitäre Welt, wo man drauf hinarbeitet und sich einen Arsch abackert, 18 Stunden in der Küche ist.
Mach ich auch nicht.
Nee?
Nee.
Du hast vieles richtig gemacht. Also auf meinem Empfinden nach gerade, wirklich. Das finde ich interessant. Ich habe gedacht, das ist wirklich, du bist da unter der Knute und bist jeden Tag und denkst, jetzt kommen die heute wieder. Also, kündigen die sich an, wenn die kommen?
Nee, ich kenne sie nicht.
Niemand? Hat sich auch nie einer vorgestellt?
Alle 2 Jahre kommt einer, der ist bei uns und guckt alles an, die Zimmer und so. Und guckt.
Mit so einer aufgesetzten Plastiknase einer. Und so ein Bart.
Also, ich habe gerade eine schöne Anekdote gelesen. Tim, vielleicht hast du davon gehört oder vielleicht auch du's, und könntest das bestätigen. Thomas Martin, seines Zeichens Koch im
Luise Jakob.
Ja. Habe ich jetzt gerade gehört, früher, als er glaubte, es hätte wohl ein Tester da sein können, ist er immer in die Tiefgarage während des Vorgangs des Essens und hat geguckt, ob ein Volvo aus Karlsruhe mit Michelin-bereiften Reifen dasteht, weil so hätte man die Tester erkannt. Und demnach so hätte er dann gehandelt in der Küche. Ist das denkbar?
Ich weiß, es klingt vielleicht komisch, aber viele fragen mich auch, Das ist doch Stress.
Stelle ich mir auch so vor, deswegen habe ich ja gefragt.
Ich finde es überhaupt keinen Stress. Es stresst mich überhaupt nicht. Gar nichts stresst mich, weil ich einfach das mache, was ich liebe. Und wenn die das geil finden, dann ist das für uns gut.
Aber eine Frage, du hast den elterlichen Betrieb übernommen von deinem Vater. Ja. Da wart ihr mit 2 Sternen besternt oder mit einem?
Nee, mein Vater hat vor 42 Jahren das Haus gekauft, genau, mit meiner Mutter zusammen. Ja. Und mein Vater hat damals nach einem Jahr den 1. Stern gekriegt und danach den 2.
So, dann hast du übernommen und ihr verliert 1 Stern.
Genau, 2008
dann ist es doch,
übernommen.
Dann ist es doch erstmal das Momentum, ja scheiße, ich kann's nicht.
Hat dich das nicht total getroffen, als du den verloren hast, den Stern?
Wenn ich ehrlich bin, ja. Damals
dann will man doch
schon
wissen, woran es liegt.
Damals, und ja.
Was war die Begründung dafür? Nur mal aus Neugierde auch.
Also wir waren damals 10 Jahre schon im Haus. Es war langsamer Generationswechsel und 2008 wir dann offiziell übernommen. Und klar, wir haben gesagt, aber dann, wir haben einfach weitergemacht. Das war nicht die erste Kritik, die wir mitgemacht haben. Gott sei Dank. Deswegen bin ich heute so entspannt.
Okay.
Ja, es ist einfach so. Und
nachdem, aber nochmal, das ist eine Frage, weil du sagst ja, du wirst abgewertet auf einen. Du hast aber bis zu dem Tag, wo es passiert ist, ja dir schon mit derselben Mühe die Mühe gegeben, die du dir heute gibst. Und trotzdem ist es ein Unterschied in der Wertung. Heute wirst du mit 2 Sternen bewertet. Du musst doch wissen, was du jetzt besser oder anders machst.
Ja. Ich hab nicht dafür besser oder anders, sondern wir hatten einfach die Chance, wir haben den Betrieb übernommen. Und ich sag's immer wieder, es ist ein Unterschied, ob man nur, das ist keine Abwertung, Küchenchef ist oder einen ganzen Laden übernimmt, ja, mit 20 Mitarbeitern und das ganze Haus. Und das ist ja ein Riesen... Ding, ist so eine Selbstständigkeit und dafür, ja, es hat einfach, das war dann so und in demselben Jahr habe ich ja das Kochbuch gemacht. Das wurde dann Kochbuch des Jahres zufällig, wie so die Zufälle manchmal sind im Leben.
Und dann kam der Stern auch irgendwann wieder zufällig, oder?
Der kam ganz zufällig.
Ganz zufällig?
Nein, aber ich will nur sagen, da war das mit dem Buch und das ist alles so untergegangen und dann haben wir Vollgas gegeben mit dem Geschäft und haben dann unsere Linie gemacht, ohne zu denken, ich muss vielleicht so machen wie mein Vater, sonst behalten wir die 2 Sterne nicht, sondern wir haben einfach Gas gegeben und 2012 kam dann der 2. Stern, aber wir haben jetzt nicht
Ehrgeiz.
Haben dir ja was gesagt, warum der 1 Stern abgezogen wird, oder? Die haben ja eine Begründung, oder gibt's das nicht dann? Kriegt man dann so einen Brief?
Man bekommt keinen Brief.
Okay.
Tatsächlich war das damals so, dass das war bei der Abnahme so und das war bei der Vergabe so, dass ich das erst an dem Tag erfahren habe, wo es rausgekommen ist. Also es war nicht vorher... Also
ich weiß von Tim Raue, der, als er, das muss ungefähr 8 Jahre her sein, war sein größter Ehrgeiz, weil er eine unfassbare Präsenz hat, auch in der Top-50-Liste damals, einer der wenigen Deutschen überhaupt, weil der wollte unbedingt den dritten Stern kochen und hat da wirklich Gas gegeben. Und der war im Dialog mit dem Michelin, um zu verstehen, warum seine Küche, obwohl sie so gut gewertet ist, nicht 3 Sterne wert ist. Und die haben explizit mit ihm, sind sie Gerichte durchgegangen, haben gesagt, die Gerichte sind 3 Sterne, musst du ja keinen Kopf machen. Das Gericht ist nur ein 2-Sterne-Gericht. Und deshalb, oder 2 Gerichte waren es damals in seinem Menü, zu dem Zeitraum, zu dem er bewertet worden ist. Und deshalb, und da hat er gesagt, die, danke, hoch die Tassen, die Kritik ist wohl berechtigt, das verstehe ich, die war dezidiert, er hat es verstanden, er hat dann eine Zeit lang versucht, ein bisschen diese Wege zu erfüllen und hat dann aber gemerkt, dass er sich geistig und kreativ einschränkt, weil er auf einmal
den gefallen will,
ne? Genau. Gefallen will. Und dann hat er das akzeptiert für sich, dass er ein 2-Sterne-Koch ist, was nicht weniger wert ist als ein 3-Sterne,
ist einfach
seine Handschrift, aber seine Eckigkeit, seine Fehlerhaftigkeit der Küche, die eben emotional ist, die verhindert, dass er den dritten kriegt, weil er nicht immer ausbalanciert
ist. Aber ist es, was ist jetzt das Gesündere? Dass du ehrgeizig auf Stern 1, 2 und 3 gehst?
Ich habe hier die viel interessanteren Fragen.
Echt. Sekunde.
Oh, weiß
oder
ich gar nicht.
Dass du einfach dich...
Apropos Fragen.
Dass du dich einfach treiben und gehen lässt und schaust, was am Ende bei rauskommt. Denn bei Duce scheint ja ganz offensichtlich, vereinfacht gesagt, der Spaß am Kochen und der Spaß am Gast im Vordergrund zu stehen und nicht die Besternung.
Ja, ich
und Etikette spielen gar keine Rolle.
Nein. Das ist ja, Olli, das ist jetzt aber gemein.
Nee, ganz also, ehrlich, weil jetzt lass was mich am meisten nervt, ist, wenn der Typ sich erst den weißen Handschuh anzieht am Tisch. Und dann sieht es aus wie so eine rektale Überprüfung, die gleich stattfinden wird. So, jetzt zieh mal den weißen Handschuh an jetzt hier. Und dann den Teller. Scheiß doch auf den Handschuh, Alter. Gib mir jetzt einfach den Teller mit dem Essen.
Ja, aber da bist du auch ein bisschen eindimensional. Da bist du jetzt echt ein bisschen...
Okay, nee, ich meine nur, wie viel ist Etikette innerhalb dieser Sternebewertung wert? Oder ist es, geht's wirklich rein nur ums Essen?
Tim und Olli wollen einen Podcast machen, den nennen wir Fragen ohne Antworten.
Wirklich? Ja,
wirklich. Ich würde noch mal kurz darauf zurückkommen, weil mich das tatsächlich interessiert.
Du hast vollkommen recht,
das war eine blöde Frage. Als Paul
Bocuse gestorben ist, hat es keine 3 Monate gedauert und das Restaurant hat einen Stern weniger, obwohl der doch schon seit 10 Jahren nicht mehr gekocht hat. Der war doch über 90 oder so.
Paul, der hat schon 30 Jahre dann nicht mehr gekocht. Nee, nicht gekocht.
Aber trotzdem, zack, war der tot. Halbes Jahr später fehlt ein Stern. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass das Essen schlechter wurde, sondern dass der Typ tot war.
Ich glaube, es ist einfach ein schöner Mythos. Der Stern ist ein Mythos. Grundsätzlich ist es eine Anerkennung für Qualität, dass da das ist unbestritten. Jedes Restaurant, was einen Stern hat, liefert eine Qualität ab, die weitaus besser ist als der Durchschnitt. In ihrer Gerichtszusammenstellung, wie auch immer. Ab dann wird es ein Mythos. Ich glaube, ab dann ist es sowas, was du eben nicht wie im Sport bei einem 100-Meter-Lauf eine Zeit messen kannst, warum da ein dritter Stern ist oder ein zweiter. Ich bin teilweise im 2-Sterne-Läden gewesen, was für mich derzeit die spannendste Welt ist, weil da ist oftmals noch so eine schöne Aggressivität drin, vielleicht doch den dritten zu bekommen oder vielleicht noch einen Ticken weiter zu sein. Aber es ist noch nicht alles so konzeptionell festgefahren. Es ist immer wieder was Überraschendes. Ich war in vielen Sterne-Läden, wo ich sage, also so viel schlechter kochen wir in der Bullerei auch nicht. Also bei aller Liebe, wir portionieren großzügiger, wie du es das so schön gesagt hast, vielleicht ein bisschen rustikaler.
Ich war beim Nobelhart und Schmutzig, da gab es die ersten 5 Gänge nur Salat. Da habe ich gedacht, wann kommt denn hier das geile Zeug? Echt jetzt?
Ja, und am Ende hat er noch mal einladen und fragen.
Und nachher hat der Kellner noch zu mir gesagt, als ich bezahlt habe, ja, als wir gehört haben, dass du heute kommst, waren ja einige aus der Mitarbeiterbelegschaft gar nicht so erfreut, weil wir dich nicht so mögen. Hat er zu mir, nachdem ich da 700 Euro hingelegt hatte,
das Alter. Das hat er so gesagt?
Ja.
Das ist krass. Also da haben wir ein gemeinsames, nicht Feindbild, aber da haben wir eine gemeinsame Erfahrung. Ich glaube, das ist auch eben halt, das ist zu viel Feuilleton für die Assis, die wir sind.
Ist mir egal.
Manchmal ist zu bei uns die Zunge und das wird mit gewertet, glaube ich, bei den Gästen. Bei mir wurde ja bei Billy auch gesagt, und ich habe meinen Frieden mit ihm geschlossen, wenn du unser Essen nicht verstehst, dann bist du einfach zu dumm für gutes Essen.
Hat er zu dir gesagt?
Zu mir persönlich, ja. Also der Koch zu mir. Ja, ja. Also, denn wenn du das Essen nicht verstehst, bist du vielleicht einfach zu dumm.
Hier ist noch eine Frage aus dem Publikum.
Ich habe auch noch ein paar Fragen.
Und zwar von Florian Hirn.
Hirn.
Und zwar auch eine Frage der Gegensätze. Und zwar, warum spielt Bier im Gegensatz zu Wein eigentlich eine untergeordnete Rolle in der gehobenen Gastronomie? Und warum findet Sebastian, hatte er wohl mal in einer Folge erwähnt, ein Biersommelier Quatsch?
Ja.
Also zwei.
Quatsch. Quatsch.
Also erste Frage, warum Bier im Gegensatz zu Wein? Eine
Olli Schulz.
Da ich, Schulz sagen, ich war letztes Jahr in England. Ich habe eine Rundreise durch England und Schottland gemacht und muss sagen, dass mir aufgefallen ist dort, dass da viel mehr in der Küche mit Bier gearbeitet wird. Weil während wir
die trinken es oder die benutzen es als
Zutat? Die benutzen es für Gerichte ganz viel, natürlich vom Bierteig, den es natürlich hier auch gibt. Das ist aber auch grundsätzlich viele so Whisky. Aber es wird deutlich mehr mit Bier und mit alkoholischen Sachen innerhalb der Gerichte gearbeitet als in Deutschland, obwohl wir ja die Biernation Nummer eins sind, schreiben wir uns immer auf die Fahne. Ja. Ist mir aufgefallen, dass die Engländer viel mehr mit Bier arbeiten in Gerichten, was ich übrigens sehr gut finde. Ich mag das gerne. Alkohol im Gericht verfeinert das schön, bin ich absoluter Freund von. Ich, auch Pralinen, nur mit Alkoholfüllung. Alles an Alkohol mitkriegen, was man kriegen kann.
Ja, einmal versucht auf der Autobahn mich mit Weinbrandbohnen bevolllaufen zu lassen. Das war im Ausland, da gab es keinen Alkohol mehr nach 11 Uhr Verkauf. Ich weiß, ist das Frankreich oder Italien? Es gibt irgendeine Autobahn, da gibt es ab einer Uhrzeit.
Dann hast du versucht, die mit Pralinen reinzustellen? Und haben uns
Pralinen mit Füllung gekauft.
Oh, der war schon
nächstes Level. In Österreich gibt es die mit Rum gefüllt, die sind lecker. Mit Rum. Kennst du die aus Österreich? Zwei Tüten und du hast einen sitzen und singst mit zu Status Quo im Radio, ey, wenn du auf der Autobahn fährst.
Da darfst du eigentlich nicht mit rumfahren, aber naja.
Stark!
Wow, Bärenstark.
Ja, das ist der Pausengong. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen, dass wir für
unsere... Bevor wir in die Pause gehen, haben wir auf jeden Fall nochmal eine Frage.
Wir haben ja hier drei Leute, die antworten können. Du, ist deine Meinung zu Bier?
Ich trinke lieber Wein.
So, ich eigentlich auch, nichtsdestotrotz, ich habe ein Restaurant, also ich habe hier neben der Bollerei einen Laden mit meinem damaligen Partner Patrick und Oliver Nordmann eröffnet, das alte Mädchen. Das alte Mädchen ist, ich trinke ein Bier, sobald ich ein Bier trinke, schlafe ich ein. Aber die Idee war, dem Kneipensterben ein Ende zu setzen und Bier eine normale Bühne zu geben und sagen, es gibt Orte, auch Bier ist ganz normaler Genuss. Und dann habe ich aber so ein bisschen, war ich so wie die Geister, die ich rief, weil wir haben angefangen, keine Ahnung, wie viele Biersorten, ich glaube 25 Biersorten vom Fass selber gebraut, Craft-Bier, Bier mit Kirschnoten, Bier mit Bananennoten, Bier mit Dingen, dann wurde auf einmal Bier aus Weingläsern getrunken und dann hatten wir so zottelige Männer wie dich da irgendwie stehen, unseren Lebensmitteltechniker, den wir eben gerade schon gehört haben und die dann wirklich, und ich wollte nur eine Kneipe machen, Brot, also eine Bäckerei reingeholt, Bier, Brot, abends, also Brotzeit und das einfach so, keine Laberei, nur genießen, fertig, Bier ist cool. Und dann fingen sie da an, so halb tätowierte, ungepflegte, das meine ich nicht, aber du weißt, das Bild, was ich aufmache, so Jungs, die mit 23, die so mit 23 die erste Freundin hatten und gut in Physik waren. Und dann fingen sie auf einmal an, da so, ich glaube, das ist aber der Hopfen und der bringt, glaube ich, diese grünliche Bananennote rein und ich stehe dann wirklich in meinem eigenen Laden und habe entschieden, den zu verkaufen. Ja, das will ich nicht. Ich will diese Laberei nicht. Das ist einfach mal nur genießen.
Aber genau dahin geht die Frage.
Ja, deshalb beantworte ich sie auch.
Warum darf man das beim Wein? Also wie wäre es denn, wenn ich bei dir esse, du's und das Sternenmenü logischerweise bestelle, gibt dir nur Sterne, und dann dazu Bier trinke und eben kein Wein?
Wenn du das willst, kannst du es haben.
Und da guckt keiner bei euch.
Ist halt
lange nicht mehr.
Bei uns guckt keiner komisch. Jeder darf sein, wie er ist und will und Hauptsache, er hat einen schönen Abend und genießt es.
Hey, freche Sommeliers in Spitzenrestaurants kommen jetzt auch irgendwie gerne mal an den Tisch ran und sagen, ja, ich weiß, das klingt für Sie jetzt total verrückt, aber wir machen heute mal ein Bier als Aperitif. Und ich denke so, halt die Fresse.
Ja, das kann ich mal verstehen. Da halt bin ich voll bei dir.
So, das ist so.
Aber das ich auch
verstehen. Was ist daran verrückt? Das ist so, ja, aber es gab Klammern. Und wir haben ein rasendes Tempo gerade in der Kulinarik. In den 90ern. Waren sehr starke Klammern in der Michelin-Welt. Da gab es gesellschaftliche, es waren ungeschriebene Gesetze, die gab es, um eine bestimmte Art und Weise des Kochens zu präsentieren, der Soßenreduktion, des ganzen, des Getränkeangebotes. Und da war Bier prollig. Da spielte Bier überhaupt keine Rolle, außer vielleicht bei den Engländern, da hat es was damit zu tun, dass sie keinen Wein haben. So, die kochen halt mit Bier, die haben auf der Insel nichts. Und halt diesen Nationalstolz Guinness, aber das ist, glaube ich, irisch, ne?
Nee, oder? Das ist eher irisch.
Das ist irisch, aber trotzdem saufen die es ja. Aber heutzutage wird eben halt aus jedem Produkt eben auch manchmal ein Pseudo-Happening gemacht und das ist diese Craft-Bier-Welt, das genauso wie Gin. So, irgendwann wird es penetrant und anstrengend und das wird so breit aufgebaut und jeder Fehler oder jedes Kackbier hat auf einmal eine Persönlichkeit und dann wird noch irgendeine Scheiße reingelabert, warum du das auf einmal aus dem Burgunderglas trinken musst, damit sich nämlich die dritte Note in der Hopfen-Weizen-Verhältnismischung mit einem
leichten Vanilleton und geröstetem
Schweißsattel, wo ich sage, halt die Fresse, ich meine, wir wollen doch nur sitzen und reden und trinken. Sobald Intellekt dazukommt, wird es
manchmal. Aber macht ihr Köche und Köchinnen das nicht teilweise?
Ihr Köche und Köchinnen.
Macht ihr das nicht teilweise mittlerweile auch, Stichwort Tellersprache, auch so, dass ihr Dinge anrichtet, wo man eigentlich sagen könnte, ja, okay, es ist eine Karotte, es ist ein Stampf und es ist ein Schweinebauch, der noch dabei. Und dann ist es das eben nicht, weil ihr es fermentiert habt vorher, weil ihr es 10 Tage eingelegt habt, weil ihr es irgendwo ganz nachhaltig gekauft worden ist. Ist doch im Prinzip genau das Gleiche.
Ja, ja.
So, das ist besser?
Nein.
Nein.
Nein, sag ich ja nicht. Ich sage nur, manchmal wird es anstrengend.
Hat es nicht bei Bier und Wein auch mit dem zu tun, woraus gemacht wird? Also Hopfen und Weizen ist ja irgendwie was anderes als eine Traube, die jetzt in einer bestimmten Region oder in einer bestimmten Höhe angebaut wird.
Nein. Da würdest du jetzt aber gerade den Diskussionsrunden da drüben im alten Mädchen den Boden unter den Füßen wegreißen.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Oh, war das live? Mm.
So, können wir bitte alle zur Ruhe kommen so langsam?
Ja,
bitte. Wir wollen dann doch fortfahren. Und ich habe mich mal entschieden, aufgrund der aktuellen Umstände einfach mal mit ein paar Fragen anzufangen.
Ach so, wo fängst du wieder an? Gibst du hier erstmal eine Begrüßung, so professionell?
Nein, das machen wir bei Spotify. Bei RTL Plus Musik ist das ohne.
So, vom Feeling habe ich eine Frage, die Ollis Drive mit aufgreift. Und zwar geht es hier um einen Jugendtreff. Die Frage ist von Frank Dreger aus Flensburg. Und er arbeitet in einem Jugendtreff in Flensburger Norden, der als sozialer Brennpunkt gilt. Seine Frage lautet, wie schafft man es den Kindern gerade jetzt, wieder nach Corona, ein Verständnis für richtiges gekochtes Essen zu vermitteln? Er kann diese Chemienudeln aus dem Asiamarkt nicht mehr sehen und versucht dies durch einen kulinarischen Donnerstag bei ihm im Jugendtreff zu vermitteln. Aber es ist so schwer. Kann man die Gastrobetriebe da irgendwie mit ins Boot holen?
Du bist der Jugendtreff-Experte.
Naja, aber nicht als Koch, sondern eher als...
Ja, ja.
Besucher.
Mehr als Besucher, deswegen geht die Frage an dich.
Grundsätzlich, ich war ja auch viel im Jugendtreff in Pinneberg, weil lag direkt neben unserer Schule. Und wenn ich, damals war ich, glaube ich, einer der ersten Erfinder von schulischer Gleitzeit und habe dann...
Ganz ehrlich, Tim, ich muss dir jetzt heute meine 100. Folge Kompliment machen. Du bist schon sehr lustig manchmal, wirklich. Oh. Also schulische Gleitzeit,
ja.
Dass das so einfach rauskommt, das ist schon gut.
Das ist schon erstaunlich dafür, dass der Mann seit 30 Jahren an der Flasche hängt. Ist das schon ziemlich stark, dass er ab und zu nochmal so einen Lichtblick hat, ja.
Oder? Ja, also entschuldige, Tim, bitte zurück zur schulischen Gleitzeit in deinem Jugendtreff in Pinneberg.
Naja, in der Mangelung von Geld konntest du dir in diesem Jugendzentrum sozusagen dir die Cola, die Brause, die Fanta, was du da so getrunken hast, wenn du gekickert hast, durch aktive Mitarbeit in der Küche verdienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kulinarik hat uns da auch nicht sonderlich interessiert, sondern es ging darum, um satt zu werden. Und natürlich, das war jetzt kein philosophischer Ansatz. Ich glaube einfach, guck den Kindern aufs Maul, wenn du solche Sachen machen würdest wie, keine Ahnung, eine Falafel, ein Döner, eine geile Pizza, aber jetzt alles nicht so italienisch, sondern einfach Dinge, die du handwerklich gut machen kannst, wo der Fehler schnell vom Produkt verziehen wird und was geil zu essen ist von allen Leuten, weil sie es mögen. Das ist es. Es geht ja nicht darum, den Kindern irgendwie zu kleinen Mini-Bocus zu machen. Also ganz ehrlich, wenn ich überlege, was ich für eine Scheiße in meiner Kindheit gefressen habe und begeistert gegessen habe und es ist meine berufliche Leidenschaft geworden, aber im Jugendtreff, ja, ganz ehrlich, da bist du auch froh, wenn du deine Turnschuhe noch anhast, wenn du nach Hause gehst. Und da denkst du nicht so viel drüber nach, was und mit welchem Vitamingehalt du zu dir nimmst.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen?
Unbedingt.
Wie alt warst du, als du das erste Mal Trüffel gegessen hast?
26.
Moment. Ja. Wieso und weißt du, dass du da 26 warst?
Weil du es nämlich mal an, dass du das auf alle Fälle schon sehr früh gegessen hast, Trüffel. Das ist wahrscheinlich nichts, was für dich irgendwie mit Mitte 20 eine neue Offenbarung war, sondern wahrscheinlich durch dein familiäres Umfeld bist du sehr früh an Trüffel rangeführt worden, ne? Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich komme wirklich. Aus, und du genauso. Du kommst aus noch einfachen Verhältnissen, Alter. Du bist, bis du 20 bist irgendwie mit Aldi-Tüten um die Füße gelaufen.
Dafür kann ich all, dafür kannte ich alle meine 5 Väter.
Darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern jetzt ist meine Tochter 13 Jahre alt. Ich habe sie vor 2 Jahren das erste Mal Trüffelnudeln essen lassen. Für sie ist es die absolute Offenbarung. Wenn wir beim Italiener sind, fragt meine Tochter als allererstes, gibt's Trüffelnudeln? Ja. Ich denke mir, ist das jetzt so degeneriert? Muss man sein Kind später an diese Köstlichkeiten ranführen?
Kann man zu früh mit so luxuriösen Lebensmitteln anfangen, die vermeintlich luxuriös sind?
Man kann damit anfangen, sobald man essen kann.
Ja.
Und die Geschmacksnerven und der überhaupt kann man schon von Anfang an anerziehen. Aber da geht es jetzt nicht nur um Trüffel, sondern es geht eigentlich grundlegend um frisch gekochtes.
Aber wenn sie immer Trüffel bestellt im Restaurant, denken doch die Kellner irgendwann, was für eine degenerierte Göre.
Also, ich sag mal nur,
wenn, oder ist das nur in meinem einfachen Denken so?
Ich finde das ja geil. Also das ist, ich meine, womit sind wir groß geworden? Pinneberg nochmal, das ist eine kleine Kreisstadt. Wir hatten 7 Griechen, 2 Italiener und 2 Chinesen. Und die Chinesen waren Chinesen, wie sie Chinesen waren. Klassisches Aquarium da drin. Und es gab süß-sauer, ein bisschen was mit Cashewnüssen und dem ganzen Kram.
Was ist denn süß-saures Aquarium? Na? Was ist ein süß-saures Aquarium?
Aquarium, süß-saures Essen.
Ach so.
beim Griechen gab es immer nur dieselben Standards. Beim Italiener das Knoblauchbrot, das war das Highlight. Und wenn du eine Tochter hast, die sich sogar begeistern lässt für Trüffel, wo ganz viele Leute sagen, weil sie das Produkt nicht kennen, weil sie eine Abneigung dagegen haben, weil es vielleicht vermeintlich dekadent ist, feier das ab. Stell dir noch eine Flasche Champagner dahin und die Austern in der Vorspeise. Und ich hatte neulich ein Beispiel vom Freund von mir, der ist Business Class geflogen mit seinen Kindern und sein Sohn sagte zu ihm, er würde sehr gerne mal wieder auf die Malediven fliegen. Und der Vater sagte, ja, das war so schön, das Meer und das Ganze. Und der Sohn sagte, nein, Papa, da gab es Kaviar im Flugzeug. Und der Junge war 5 Jahre alt. Und da dachte ich so, alles richtig gemacht. Wenn ein 5-jähriger Junge eine positive Assoziation hat mit einer Reise, die anstrengend ist, weil er Kaviar gefressen hat, geil. Fand ich richtig, richtig geil. Ich finde es alles super.
Ja, okay. Ja, absolut. Ich glaube, mich wird zum Ehrenneffen, weil ich selber bis heute zu Kaviar und Austern kein gesundes Verhältnis. Ich finde, das schmeckt einfach wie aus der Rotze aus dem Swimmingpool. Kennst du das im Swimmingpool, wenn du rausgerotzt hast und es am Rand vom Swimmingpool ist und es wie so einschlürfst?
Ja.
Genauso schmeckt es für mich Austern.
Also so eine Brosche, ne? Wie so eine Brosche.
Aber hast du nie versucht, das häufiger rein und raus zu ziehen? Weil dann fängt doch der eigentliche Spaß
erst an. Die Auster oder das im Pool?
Die Rotze.
Ah ja, widerlich, finde ich. Kommt aus meinem primitivsten Umfeld, ich kann mich bis heute nicht begeistern.
Aber ich finde grundsätzlich, also Geschmacksschulung, biete an, aber sei nicht enttäuscht, wenn nicht. Also die Bollerei wurde mal zum kinderunfreundlichsten Restaurant gewählt, von einer Zeitschrift mit 4 Buchstaben, also in der Bild. Und
hätte auch die Mopo sein können.
Ja, ich wollte gerade sagen, oder die FAZ, aber stimmt ja nicht. Weil wir keine Kinderkarte haben. So, warum habe ich keine Kinderkarte?
Dafür sieht die Karte generell aus, als wenn die vom Kind gemalt wurde.
Halt die Schnauze.
Ganz ehrlich, sieht aus wie die Kindergeburtstag. Wenn meine Tochter Einladungen macht, ne, sieht es so aus wie deine Essenskarten. Ganz ehrlich.
Aber bei deiner Tochter steht drunter, es gibt Trüffelpasta.
Ja, absolut. Ja.
Kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, Sekunde, Boro, ich unterbreche dich nur ungern, aber das passte gerade so gut. Rolle rückwärts.
Ja, das dachten mir auch schon einige Mal.
Weil ich gerade über Griechenland hier gesprochen hatte. Ich habe hier eine E-Mail bekommen von einem Zuhörer, lieber Tim und natürlich auch liebe Dus und lieber Olli, von Isaac Pazidis. Und ich finde, diese Frage muss behandelt werden. Hallo an das Team von Fide Gastro. Mein Name ist Isaac und mich interessiert wirklich, ob es Menschen gibt, egal ob Grieche, Deutsche oder wer auch immer, so unzufrieden sind wie ich mit der Umsetzung der griechischen Küche in Deutschland. Das, was es hier gibt, hat nichts mehr mit unserer griechischen Küche zu tun. Und diese dann als solche zu verkaufen, ist eine Schande für unsere Kulturvermittlung. Beispiel: Ein Oktopus mit Balsamico zu servieren, ist schon eine Vergewaltigung des Tieres, das sein Leben lassen musste. Ein Souvlaki so flach zu klopfen, dass auch nur ein Windhauch reicht, um dieses dann furztrocken den Gast zu... Hast du die geschrieben?
Nee.
Dem Gast zu servieren, das geht überhaupt nicht. Solche und ähnliche Sachen habe ich schon oft in verschiedenen griechischen Gastronomien erleben müssen, sodass es mittlerweile aufgegeben habe, in Deutschland zu irgendeinem Griechen weiterhin zu gehen. Ich wiederhole, ich bin Grieche. Wie seht ihr das? Kann ich überhaupt dieses Thema hier ansprechen?
Du's.
Ich gehe nicht so griechisch essen.
Korfu-Grill.
Oh!
Korfu-Grill. Stellinger Weg da hinten, Alter.
War ich ganz ehrlich. Bruder. Philipp, waren wir da? Ja, der war gut.
Ich muss mal eine Sache für den Griechen sagen. Es gibt in keinem Restaurant, egal wo ich hingehe, so gute Pommes wie bei irgendeinem random Griechen.
Ja, das kann
beim Griechen sind die Pommes immer gut. Ich weiß bis heute nicht warum, beim Griechen die Pommes immer knusprig sind, immer lecker sind.
Ach, die
wenn,
meinst du?
Wenn aggressive Außerirdische auf dem Planeten, auf dem Planeten landen würde und die würden sagen, wir möchten Pommes essen, würde ich einen Griechen anrufen. Damit die besten Pommes kriegen. Ich finde, keiner macht so gute Pommes wie der Grieche. Und jetzt hat mir gerade nämlich ein Grieche, ich habe es auch mal in meinem Podcast erwähnt, hat mich einer angeschrieben, die machen das alles mit Olivenöl. Das ist der große Trick. Mit qualitativ hohem Olivenöl werden selbst die Pommes in der Fritteuse oder in der Pfanne gemacht. Mhm. Und deswegen sind die Griechen, was Pommes angeht, allen anderen Kulturen überlegen.
Das lassen wir mal so unkommentiert im Raum stehen.
Man kommt zur nächsten Frage.
Gast
ist hier, und zwar von Dani Pralle.
Aber ganz
kurz, das wird der erste Teil.
Seid ihr eigentlich auch
an Sebastian geht die Frage. Hattest du jemals das Gefühl, neben dem Ego von Herrn Melzer oder von Herrn Schulz zu scheitern? Also in dem Sinne, dass du dir gedacht hast, welcher Teufel reitet mich, dass ich mit denen in einem Podcast
bin? Ja, ist immer wieder eine gute Idee mit dem Live-Podcast. Das stimmt. Wirklich, du hast mich immer gewarnt.
So, Bo, was wolltest du sagen?
Naja, ihr habt das schon genau verstanden.
Nee, ich habe wirklich nichts verstanden.
Also, Sebastian, hattest du jemals das Gefühl, neben dem Ego von Herrn Melzer zu scheitern? Also in dem Sinne, dass du dir gedacht hast, welcher Teufel reitet mich, dass ich mit dem einen Podcast mache? Nächste Frage.
Mangel an Alternativen würde ich an seiner Stelle beantworten, die Frage.
Finanzielle Notlage. Es ist ein Learning, ne? Es ist ein Learning. Tim ist eine Lebensaufgabe.
Meine These ist übrigens zu den griechischen Pommes, dass genau das Gegenteil der Fall ist.
Da wird nämlich nichts Frisches benutzt, sondern da ist ein atmosphärisch verdichtetes Frittiergut genommen worden, was sich wie eine XO-Soße, es gibt Soßen, die, da ist der erste Ansatz, so wie heißt diese Medizin, die keine richtige ist?
Mucosolvan.
Nee, Homöopathie, danke. Also keine Medizin. Nein, die ist, ich bin ein Fan von. Aber da ist ja immer eine Nanospur von dem Urmedikament sozusagen, von der Urwirkungsstoff drin. Und es gibt Soßen, die sind vor 60 Jahren mal angesetzt worden und werden immer, kein Scheiß. Und die werden immer wieder mit dem Tagesapparat Rest
vermischt.
Aufgefüllt.
Wirklich?
Und dann wieder verbraucht und aufgefüllt. Das sind so ein XO-Soße.
Ist das ein urbaner Mythos oder stimmt das?
Nee, das stimmt wirklich. Also gerade in Japan, ich war in so einer Aalbude, die gibt's glaube ich seit 80 Jahren und die Soße, es ist immer der gleiche Topf. Er ist noch nie gereinigt worden, noch nie umgefüllt. Er wird immer wieder aufgefüllt mit den sozusagen Konzentrationen, die entstanden sind, um dann diese zauberhafte XO-Soße zu haben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis der Griechen, nur dass es da nicht die Soße ist, sondern das Frittierfett. Da, wo die Kalamari drin gefrittiert werden, wo der Schnitzel drin frittiert werden, wo die Dinger, und dann werden die Pommes. Und dann kommt da immer mehr Geschmack rein, den man nicht definieren kann. Und das macht dieses Besondere der Pommes bei den Griechen aus.
Aber trotzdem, die griechischen Pommes sind meiner Meinung nach echt die stärksten.
Absolut. Was war die Frage? Wo?
Das war die Frage.
Ich muss ganz kurz hier einmal wieder reingrätschen, bevor du mit der nächsten Frage kommst. Also ich bin jetzt wirklich, das ist ein mindestens 24 Monate alter gereifter...
Nee, stimmt, wir haben Käse für dich besorgt, weil du Käse magst. Ja.
Ich hatte neulich mit Jan Böhmermann zusammen die großen 5 Käsesorten und das ist mir unheimlich wichtig, wenn ich schon hier mit 2 Spitzenköchen sitze, einmal Folgendes euch zu fragen. Jan hat auf Platz 1 also Burrata, Parmesan, wirklich primitive Käsesorten genommen.
Ja.
Mein Platz 1 ist ein 4-5 Jahre alter Gouda. Ich finde das unglaublich immer noch. Dann mag ich so ein Gruyère. Manche sagen ja auch Greizer Gruyère.
Ja.
Unfassbar gerne.
Ja.
Und was der Blauschimmelkäse angeht, da bin ich auch ein großer Fan von, gibt es nichts. Also viele sagen Roquefort, viele sagen, ich sage ein Stilton, ist für mich immer noch, weil er ein bisschen mild ist, einer der besten Blauschimmelkäse.
Folge ich.
Und dann haben wir eine Abstimmung gemacht und viele Leute waren auf Jans Seite, aber Burrata ist für mich irgendwo, selbst die Italiener,
Ich hoffe, du kommst mir jetzt nicht mit diesem komischen Instagram-Italiener.
Da ist so ein Creme drin und so. Und das wird eigentlich gar nicht richtig so als Käse akzeptiert.
Du hast doch neulich schon über Mozzarella bei uns so abgehatet.
Ja, ja. Mozzarella finde ich zum Beispiel, ich wollte euch jetzt eine Käsefrage stellen, die große Käsefrage. Ja. Ich würde gerne von euch beiden der Reihe nach drei Käsesorten, auch für mich selber wissen, weil ihr Ahnung habt, von denen ihr sagt, das sind meine drei Käsesorten, die mich wirklich immer wieder abholen, wenn ich die mit dem Wein genieße oder auch mit so einem leckeren Rosinenbrot oder was das genau ist, Traubenbrot. Was sind eure drei großen Käsesorten?
Das finde ich wirklich eine interessante Frage. Ich hoffe jetzt inständig, dass nach der langen Einleitung du es zumindest einen ähnlichen zeitlichen Rahmen für sich in Anspruch nimmt, um diese Frage zu beantworten, weil diese frankophile Affinität, also wenn da jetzt nicht bei Käse was kommt, nein, doch, bei Käse.
Nenn mir mal drei Käsesorten.
Da muss doch jetzt
mehr als drei.
Boah, komm, da muss doch jetzt.
Fünf nehmen, aber drei sind schon auf drei für dich unverzichtbare Käsesorten.
Also ich bin Käsefan.
Ich auch, ein riesiger.
Französische Käse, aber ich mag auch tatsächlich den Gruyère, 36 Monate gereift, weil der so
das ist wirklich
Granulate das hat. Wenn man
diese Salze, ne, diese Kristalle.
Genau.
Oh, da geht bei mir die Hose auf.
Ansonsten.
Ja, also wirklich, das ist, weil ich.
Da sind wir auch schon wieder.
Aber ich kann auch, zum Beispiel liebe ich Ziegenkäse auch sehr gerne, Schafskäse, Brandamour, Perei oder im Ziegenkäsebereich, wenn es reifer sein soll, oder ein Reifen, Crottin Chavignol.
Ja, und die karamellisiert?
Nein.
Nee?
Nein, für mich muss Käse gut temperiert sein, mit einem guten Brot und einem guten Wein fertig.
Und diese karamellisierten Ziegenkäse überbacken aus dem Ofen?
Mag ich nicht.
Nee?
Nein. Ich mag gern Waschrang.
Okay, die mag ich auch, ja.
Blauschimmelkäse, Fourme d'Ambert.
Was ist Stilton oder Roquefort?
Fourme d'Ambert.
Oh, okay.
Fourme d'Ambert.
Ja, ich weiß auch, wie der gesprochen wird. Ich sehe es immer. Es gibt Käsesorten, die bestelle ich nicht, weil ich sie nie aussprechen kann. Also wo ich dann echt mich schäme vor der Käseverkäuferin und dann lieber einen bestelle, wo ich ungefähr weiß, wie er ausgesprochen wird.
Aber
genau
aber,
wie dieser Têtemont.
Aber
ja, Têtemont.
Tête de moine.
Têtemont.
Der so Mönchskopf.
Mönchskopf.
Mönchskopf
ist für mich einfacher als Têtemont.
Aber würdest du von dir behaupten, dass du Käsesorten nur am Geschmack auseinanderhalten kannst und nennen kannst?
Also ich sage, das ist ein Gruyère hier. Ja. Würdest du mal ein Stück davon probieren, um zu bestätigen, ob das ein Gruyère ist? Würde ich mal wissen, was du denkst. Und dann sagst du mal, ob das stimmt.
Das ist auf jeden Fall kein 36 Monate gereift.
24.
Weiß ich auch nicht.
12?
Kann ich nicht sagen.
Aber es ist einer, oder?
Ja, es ist einer.
Ja, ja. Stimmt es? Ist es einer?
Ich habe keine Ahnung. Hier ist kein Käse.
Wer kann uns das mal bestätigen? Oh, hast du den heute Morgen vom Fischmarkt noch gekauft?
Nee, habe ich gar nicht, du.
Wer hat denn hier Ahnung, was das für ein Käse ist?
Also ich höre gerade aus der Regie, es ist ein 36-monatiger Gouda.
Das glaube ich nicht. Das würde ich.
Doch.
Ist es?
Niemals.
Na, aber
ich habe erst auf Appenzeller getippt, aber ein Appenzeller ist es nicht.
Aber dann ist er gut, wenn es ein Gouda ist.
Ja. Ist es aber nicht, definitiv. Deine Käsesorten, Tim?
Ich muss sagen, es ist ähnlich bei mir wie beim Wein. Ich habe ein großes Problem. Ich habe kein regionales Verständnis, also Landkarten. Ich kann keine Region zuordnen und ich kann mir überhaupt keine Namen merken. Deshalb bin ich sehr gerne beim, und es gibt einen
unfassbaren. Ich nehme den Käse.
Bitte?
Du bestellst so, ich nehme den Käse.
Nee, ich hab eine Erfahrung in Frankreich gemacht. Camembert. Camembert war für mich immer das Ding, was man panieren muss und auspacken, um dann mit Preiselbeeren das zu essen. Und da habe ich das erste Mal Kontakt zum Affineur gehabt.
Der reifen lässt und so.
Ja, aber der bekannteste.
Anthony.
Dankeschön. Anthony. Und ich habe einen Camembert gegessen und das hat mir die Schuhe ausgezogen.
Oh, liebe
weil
ich auch.
Der war so abartig gut und unfassbar in der Cremigkeit, im Reifegrad.
Der zu zerfließt, wenn man ihn aufschneidet.
Halb zerfließen, nicht komplett flüssig. Und er war einfach auf dem Punkt. Und diesen Eindruck, den habe ich lange nicht mehr gehabt. Und ich finde, bei Käse gibt es so viele Sachen, ein bisschen richtig zu machen und so viele Sachen falsch zu machen. Aus dem Kühlschrank kalt, da ist er verschlossen wie so ein Ding. Wenn er ein bisschen Raumtemperatur hat, dann öffnet er sich Reife gerade etc. Aber ich bin sehr bei dir. Ich mag auch, ich mag die Kristalline. Ich bin Parmesan-Fan.
Liebe ich
auch. Liebe Parmesan.
Weil immer wichtig für alle, die es nicht wissen, wenn ihr ein großes Stück im Markt kauft, immer in ein Tuch einwickeln, in ein feuchtes Tuch zu Hause, damit er nicht zu trocken im Kühlschrank wird und Flüssigkeit verliert.
Ist das so?
Also so habe ich das gelernt. Die
sind für Olli Schulz.
Also das ich habe
Pommes aus der Bullerei gekocht von einem Griechen.
Und provoziert ihn doch nicht. Macht es doch nicht.
Dankeschön. Oh.
Im Jahrgangsfett gereicht.
Macht es doch nicht. Nee, aber generell bin ich auch eher bei den garstigen Dingern. Ich bin ein großer Blauschimmelfan und da gehe ich 100% mit dir.
Stilton ist gut.
Stilton ist total unterschätzt, weil das immer so abgetan wird.
Wie heißt nochmal der bekannteste Blauschimmelkäse? Das ist der nicht Roquefort, sondern der andere, dieser.
Gorgonzola. Gorgonzola?
Ja, Gorgonzola ist der bekannteste. Finde ich aber
hast du doch gerade gefragt.
So, der haut ja so rein, dass der auch einfach nur so nach. Also ich finde es gut.
Aber ich finde es halt so ganz geil. Ich habe früher in der Hallerstraße gewohnt in Hamburg, da bei den Grindelhochhäusern und da gibt es einen Supermarkt an der Ecke und das ist ein ganz kleiner Supermarkt, aber mit einem bestimmten Label dahinter. Und der Käseverkäufer, der ist eine Macht. Also selbst wenn du keine Ahnung hast und der empfiehlt dir was, nimm's mit, nimm viel davon mit, weil er trifft immer, also er hat richtig Ahnung. Das ist ein richtiger Experte.
Käsesommelier.
Der auch, nee, eben nicht, so nennt er sich. Er nennt sich Käseverkäufer. So, aber er hat eine Leidenschaft dafür und sucht auch. Und dann das so, ich will ja den gerade haben. Irgendwie eine Zeit lang hatten wir so eine Affinität zu so einem getrüffelten Ziegenkäse. Also nicht wir, sondern jemand bei mir im Haushalt. Konnte ich nie so richtig teilen, aber ich sollte ihn halt immer mitbringen. Und dann geht er davon ein und sagt, nee, dann kommen Sie übermorgen bitte wieder. Also den kann ich Ihnen noch nicht mitgeben. Der ist noch nicht so weit. Der braucht noch.
Ehrenmann.
Totaler Ehrenmann. Und eigentlich so, aber eben halt kein Dummschwätzer, sondern einfach jemand, der das geliebt hat, was er gemacht hat.
Meine Mutter, um das kurz weiterzuführen, was ich euch auch noch fragen möchte, es gibt so, ihr habt das wahrscheinlich auch so familiäre Erinnerungen an gewisse Gerichte. Meine Mutter macht eine Zwiebelsuppe, wie ich sie noch nie woanders gegessen habe. Und ich bin jetzt niemand, der das so glorifizieren will. Aber es gibt Weihnachten bei uns eine Zwiebelsuppe von meiner Mutter selber gemacht. Die Zwiebelsuppe wird über Stunden gekocht mit Weißwein, Kümmel, alles, was da so reinkommt. Und dann kommt am Ende die in diese Gefäße, die meine Mutter nur zu Weihnachten rausholt, die Zwiebelsuppengefäße.
Die Löwenkopftassen, die legendären?
Diese legendären Tassen, die es in den 80er Jahren gibt. Diese Tassen, die auch nicht mehr zu kaufen, glaube ich, sind. Und da kommt dann so dick Käse rauf und darunter eine geröstete Toastbrotscheibe. Und meine Mutter hat mir, ihrem eigenen Sohn, bis ich 45 wurde, nicht verraten, welche Käsesorte sie drauf macht zum Überbacken.
Und welche macht sie drauf?
Sie macht eine Mischung. Sie macht halb Bergkäse, halb Gouda und mischt das zusammen. Ja. Das alles wird knusprig drumherum. Innen ist dieser Toast. Und ich bin seitdem, also ich versuche diese Suppe nachzukochen von meiner Mutter. Aber ihr kennt das vielleicht auch, dieses auch wahrscheinlich verklärte Ding. Nur die zu Hause schmeckt so gut. Und das interessiert mich mal ganz kurz. Überbackene Käsesorten. Habt ihr da auch spezielle Sachen? Weil was ist der beste überbackene Käse, den es gibt? Was wird überbacken in deiner Küche? Gibt es Emmentaler, war lange Zeit meiner. Aber seit meine Mutter mir das verraten hat mit diesem Gorgonzola-Mix, sitze ich zu Hause mit so einer Reibe und versuche es nachzumachen. Es schmeckt nie so gut. Favorisierte überbackene Käsesorten zum Überbacken?
Ich mag nicht so gern überbacken.
Verdammt. Verdammt. Olli, du hast es wirklich versucht. Wirklich. Aber angenommen, du müsstest mal was überbacken. Welcher Käse wäre
es? Wenn du müsstest eine Zwiebelsuppe machen, sonst foltert dich die Taliban.
Nein, aber so ein bisschen was, wenn ich würde zum Beispiel auch mal so einen Parmesan oder einen Gruyère, nicht so einen starken, das auch mischen, wenn man das möchte, aber nicht so voll fett.
Deswegen hast du vielleicht nicht den dritten Stern. Überleg mal genau.
Hundertprozentig.
Also würde ich mir noch mal genau überlegen.
Aber das ist mir egal, weil ich mache das, was ich liebe.
Ich mache dir ein Angebot. Meine Mutter kommt 2 Tage zu euch in der Küche und zeigt euch die Zwiebelsuppe.
Ja, und dann kommt der dritte Stern.
Und dann kommt der dritte Stern fast von alleine. Ist einfach nur ein Angebot. Also
ja. Duis ist sowieso der Meinung, weil du gerade von deiner Frau, also deiner Mutter, also einer Frau sprichst. Ich habe hier gelesen, das Kochen liegt Frauen, das sagst du, liegt den Frauen von Hause aus mehr im Blut als den Männern, die wiederum ein größeres Ego besitzen und stets darauf erpicht sind, ihre Kreativität und ihr Können auszustellen und sich untereinander zu messen. Das sind deine Worte. Glaubst du, dass es nach wie vor dieses wirkliche Ungleichgewicht in den Küchen dieser Lande gibt zwischen Männern und Frauen, auch gerade was die Spitzengastronomie angeht, weil die Männer angeblich oder offensichtlich ein bisschen lauter und brachialer unterwegs sind?
Also grundsätzlich glaube ich insgesamt, dass es in Führungspositionen überhaupt weniger Frauen präsent sind, aber ich werde es sehr oft gefragt und eigentlich liegt es auch in der Natur. Wenn Familie gegründet wird, ist es ja meistens so, dass die Frau...
Für euch, die so, Pommes.
Nee, wir hören dir zu.
Dass die Frau zu Hause bleibt, beim Kind erstmal und dann, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht meinen eigenen Laden hätte, wäre es schwieriger, eine Familie zu gründen. Wenn ich irgendwo Küchenchefin wäre und ein Kind zu Hause, das ist halt schwierig. Und ich glaube so jetzt erstmal, ja, dass das eben der Grund ist allgemein, warum Frauen weniger in Führungspositionen sind.
Wie ist es bei dir im Laden?
Ich habe
das Verhältnis zwischen angestellten Männern, angestellten Frauen?
Also in der Küche haben wir jetzt gerade 1, 2, 3 Frauen. Draußen im Service haben wir mehrere. Bitte?
Von wie vielen?
Von 6.
Hm? Gut.
Von 7.
Ja. Also fast 50.
Aber also ich habe gemischt Bewerbungen in den letzten Jahren auch mehr Frauen wie früher, finde ich auch gut.
Es gehört auch ein bisschen Ellbogenmentalität zu Beständen da. Nicht jeder Spitzenkoch, der an einer Führungsperson ist, ist auch von der Qualifikation her in einer Führungsposition, also in der Fähigkeit. Und das liegt uns mehr auch mal, ich meine ganz ehrlich, guck dir jetzt mal die Truppe der Fernsehköche an. Da haben wir Frank Rosin. So, da haben wir Tim Melzer, dann haben wir Steffen Enzler, dann haben wir Rainer Sass, dann haben wir, ich meine, wie viel Dampfplauderer willst du noch zusammenzählen, irgendwie, um zu zeigen, dass du mit so dermaßen konsequenter Inkompetenz so eine Leistung erzielen kannst. Das liegt uns im Gen. Wir blenden gerne. Wir machen die Faunfedern. Wir sind die bunteren Leute. Johann Lafer hat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein sehr liebgewonnener Ausschnitt von mir, Mettbrötchen präsentiert, wo er praktisch Mett in ein Brötchen oder eine Brötchenhälfte in Mett gedrückt hat. Dann hat er Zwiebeln drauf gemacht und mit einem Messer Muster reingemacht und hat damit 10 Minuten Sendezeit gefüllt und ist immer noch einer der anerkanntesten Köche.
Wenn wir was verraten hier, bei Jan Böhmermanns Kochsendung war ich auch echt enttäuscht. Der gibt so an bei uns im Podcast immer, was er alles drauf
das
hat.
Das denke ich auch.
Und wusste noch nicht mal, wie man eine Soße verdickt, Alter. Ernsthaft. Ne? Ja. Und da habe ich auch gedacht, kein Wunder, dass du mich nicht einlädst in deine Kochsendung.
Bist du so ein guter Koch?
Ich würde sagen,
also außer das Karamakähnchen jetzt?
Ich bin Hexer in der Küche und im Bett, ja. Oh Gott. Entschuldigt bitte. Ich versuche einfach nur hier ein bisschen Leben in diese.
Ja, aber nochmal, um Duster nicht draußen vorzulassen. Also es ist grundsätzlich schon so, dass du, wenn du eben aus einer Truppe nach vorne gehen musst, musst du auch mal den einen oder anderen wegtreten. Das gehört dazu. Und das ist nicht immer unbedingt die Stärke der Frauen.
Kommen wir mal wieder zu einer Gästefrage. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt hier noch droppen kann, was sinnvoll macht. Aber das ist eine allgemeine Frage. Das ist mal was Schönes hier. Die Frage von Linda Skiebe, glaube ich, oder Skiebe. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ist eine Sprachnachricht. Ich lese sie aber vor. Wen aus eurer Vergangenheit würdet ihr gerne nochmal wiedersehen, der euch in der Vergangenheit sehr geprägt, bewegt oder berührt hat?
Ich würde gerne Holger Oehlmann aus Eidelstedt wieder treffen. Der hat mir die Nase gebrochen auf einer Party.
Ja, das meine ich, sowas.
Tatsächlich, der hat mich derbe zusammengeschlagen. Mega asozialer Typ gewesen. Und ich möchte jetzt einfach gerne mit meinem Wohlstand dem einfach nochmal gegenüberstehen, damit er sich schlecht fühlt.
Aber was würdest du dann, also dann würdest du ihm auch die Nase brechen wollen?
Nein.
Nein.
Ich lehne Gewalt ab, außer jemand gefällt mir nicht.
Wollte ich gerade sagen, das ist aber auch neu. Das ist eine ganz neue Facette in dir.
Aus meiner Vergangenheit möchte ich eigentlich, außer wenn ich jetzt so emotional, aber dafür haben wir heute Abend nicht die Sendung hier, wenn ich jetzt anfange, welche Menschen, die gegangen sind, wiederzusehen. Ansonsten bin ich froh, dass ich viele nicht mehr sehen muss.
Ja, das kann ich mir vor. Du's?
Ich hatte damals, großes Vorbild war Fritz Schilling. Hm? Aber letztendlich auch mein Vater, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Und ja.
Deine Tochter ist auch im Betrieb mittlerweile, ne?
Ja.
Also tatsächlich.
Also nicht im die hat bei uns Köchin gelernt und ist jetzt in Spanien.
Und kocht dort aber auch.
Tim, hast du irgendjemanden?
Ich muss leider in die Totenkiste greifen. Der Verstorbene, mein erster Lehrer, Helmut Hellwig. Ich war kein ganz einfacher Azubi damals in der Ausbildung Interconti hier in Hamburg. Ich habe das Konzept der Gleitzeit auch dort fortgeführt und hatte sehr lange zur Strafe Frühstücksdienst, bis wie hieß sie nochmal, Frau Kretschmer. Ich hoffe, sie lebt nicht mehr, aber nur damit sie das nicht hört. Ich hoffe, sie lebt natürlich noch. Frau Kretschmer war eine ganz klassische Frühstücksköchin, etwas große Arme, Kittel an und hat immer so die Wurst aufgeschnitten und war so an die 70 und ich sag jetzt mal auf der Skala bis 10 eher eine 8. Und die hat mich irgendwann dann mal angezeigt beim Küchenchef wegen sexueller Belästigung.
Wie sah die aus?
Ich hatte mir einen Gänsehals gefüllt und in die Hose getan und jeder, der einen gefüllten Gänsehals schon mal gesehen hat, es hat große Ähnlichkeit zu dem, was wir da mit uns rumtragen. Und dann habe ich mir die Hände in Quark getaucht und hab sie gebeten, mir den Schuh zuzumachen. Und dann kniete sie vor mir zu und dann habe ich die Schürze gehoben und dann hing da eben halt dieser gefüllte Wirklich? Gänsehals. Und daraufhin bin ich beurlaubt worden für eine Woche. Und es wurde auch lange diskutiert, ob man mich überhaupt noch wieder einstellt. Aber ich durfte dann halt wieder zurück und dann hat ich hatte dieses Hass-Liebe-Verhältnis zu dem Küchenchef, der mich oft genug mit immer selben Worten nach Hause geschickt hat. Melzer, geh nach Hause, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Und ich dann verbal natürlich immer wieder dagegen geschossen habe. Aber wir haben kurz bevor er verstorben ist, eine Freundschaft entwickelt. Also aus diesem gegenseitigen Respekt, aus der gemeinsamen Entwicklung wurde eine Freundschaft raus. Und ich hätte ihn gerne mehr an meiner Seite, um ihm über gewisse Dinge des Lebens zu reden, um gewisse Momente zu teilen, um auch ein bisschen stolz zu sein, was er aus mir, mit mir gemacht hat, weil er eben mir das Vertrauen geschenkt hat, damals ein bisschen länger an mich zu glauben als die Personalabteilung.
Wenn du willst, übernehme ich diese Rolle.
Danke, nein.
Okay.
Danke, nein. Sebastian,
hast du jemanden? Der väterliche Freund.
Hast du jemanden?
Nein.
Der
nein.
Sozusagen.
Nein. Das würde
okay, dann die nächste Frage von Lisa Oberschmidt.
Aber ich muss gerade sagen, ich meine, das ist so, diese Geschichte gerade mit dem Gänsehals, ne? Das ist ja nur so die Spitze vom Eisberg, was du dir früher erlaubt hast an Unkorrektheiten. Und ich glaube ja, du sitzt zwar hier sehr schüchtern und klein, aber ich glaube, du bist auch ein harter Hund. Kann das sein in der Küche, dass du führst schon ein hartes Regiment? Kann das sein?
Also bei uns geht's sehr respektvoll zu.
Ja, das war auch respektvoll.
Mit anderen Worten, du bist nur lustig. Super streng, oder? Ja? Du bist schon streng.
Es muss so sein, wie ja, ich das will. Ja, muss so sein.
Es klingt immer doof, aber ich glaube, wenn man 2 Sterne hat, ein erfolgreiches Restaurant hat, dann funktioniert das nur, wenn es gewisse Regeln gibt und gewisse Sachen eingehalten werden müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr da alle barfuß rumlauft und vorher erstmal meditiert und so, bevor ihr dann anfangt, so eine lockere Open-Mic-Küche zu machen irgendwie. Sondern ich glaube, da ist auf alle Fälle eine Menge Arbeit und das ist eine Menge. Und dazu muss man die Leute erstmal motivieren, ne? Glaube ich. Also ich bin jetzt ahnungslos, aber das sind jetzt so meine Vermutung.
Ich will mal behaupten, wir haben einen sehr speziellen Führungsstil. Also bei uns wird zum Beispiel, bei uns ist es total ruhig. Wenn wir dann, wo es losgeht, wird kein Ton gesprochen.
Das klingt super entscheidend.
Das klingt nicht nach Platz für uns beiden.
Es wird nur annonciert und wir verstehen uns auch mit Blicke und alle genießen es, dass es ruhig ist.
Aber weil ihr nicht aus der Führungsetage möchtet, dass eine Kommunikation in der Küche stattfindet und somit das Wesentliche aus den Augen, also das Menü verloren wird, oder?
Es ist einfach, das Team ist so eingespielt, dass wir nicht da groß rumpalabern müssen und alle wissen, es geht jetzt nur ums Schicken und um nichts anderes.
Und was du jetzt nicht weißt, wir haben eine Mitarbeiterin aus deiner Küche hier, die mir die andere Seite heute Abend erzählen wird.
Stell mal vor, wo denn?
Wir haben nämlich die Caroline heute Abend hier und die erzählt mir ihre Sicht der Dinge. Ja. So, Bo, komm.
Ja, komm, nächste Frage. Von Lisa Oberschmidt. Und das finde ich, das ist jetzt eine interessante Frage, die wird sicherlich gut werden. Tim, was würdest du anstellen, wenn du einen Tag lang in den Körper vom Hänsler schlüpfen könntest?
Also Gänsehälse zählen nicht.
Nein, selber die Zähne ausschlagen.
Also ich sag mal so, zwischen 16 und 30 steckt dich in diesem Körper drin. Nur, dass ich mit Intellekt und kulinarische Kompetenz versehen bin. Deshalb wäre das ein Tausch nach unten. Dann würde ich mich das würde mir nichts bedeuten.
Eine Frage, also nichts gegen die Frage, aber
keine
Sushi passt, Fragen, es passt bitte. Halt alles immer weniger in die Gesprächsrunde, von daher. Von Philipp Altmaier, was für Gewürze, Zutaten dürfen an deinen Topsoßen nie fehlen?
Was?
Was für Gewürze, Zutaten dürfen an deinen Topsoßen nie fehlen?
Die geht an Sebastian, die Frage?
Nein, auf überhaupt gar keinen Fall.
Alles.
Ich sitze hier einfach nur.
Erstmal an Olli. Was für Gewürze und Zutaten dürfen in deiner Soße nicht fehlen?
In meiner Soße?
Ja.
Also,
du weißt schon, was gemacht ist.
Aber jetzt wollen wir mal den Kompetenzbereich von Olli auch echt nicht überschreiten. Er hat eine einzige Soße und die ist mit Karamak abgesüßt und karamellisiert. Deshalb auch die Leidenschaft zu dem karamellisierten Ziegenkäse, den du ja wirklich hast. Karamell ist eine ganz große Leidenschaft.
Ja,
auch ein Mythos, ähnlich wie die Bewertungskriterien des Michelin. Wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren schon näher. Jedes Mal hat zumindest das Karamak-Hähnchen ein sprachlichen Raum von 3 bis 5 Minuten und es wird jedes Mal...
Dazu muss ich sagen, dass Karamak von Nestle hergestellt wird und ich diese Firma ungern unterstütze und deswegen ein bisschen das aus meinem Sprachgebrauch, was ich einfach
selber... Wie nennst du es denn jetzt?
Karamellhähnchen.
Ach so, sehr gut. Also Karamell.
Das ist ein Running Gag, den ich dir kurz erzählen möchte. Ich habe irgendwann zu Hause geschnetzeltes Hähnchen gehabt und hatte keine Sahne da, hatte nur noch ein bisschen Butter und habe dann Karamak, das ist ein Karamellriegel, kennst du den? Karamak heißt der. Und habe gesehen, dass der 80% oder 70% Pflanzenfett drin ist und habe den einfach in die Pfanne geschmissen zu dem und dann ist das so ankaramellisiert. Das war ein sogenannter Lucky Shot. Das hat, also
alles, oft erzählt, aber es hat noch nie, noch nicht genossen.
Es hat alles, es hat so, das Hähnchen war perfekt angebraten und dieses flüssige Karamell ummantelte das Hähnchen und es kam zu einem Geschmacks Explosion, die ich seitdem versuche nochmal wieder herzustellen. Und seitdem rede ich von diesem Karamellhähnchen. Wenn ich ehrlich bin, ist es mir 1-2 Mal in meinem Leben richtig gelungen und seitdem nie wieder. Ich habe es mal auf der Bühne Kampnagel gekocht. Da sind die Leute mit grünem Gesicht aus der Halle gelaufen. Aber ich frage mich generell, warum das hier noch nicht angekommen ist, dass man auch Herzhaftes mit Süßen mehr. Das ist zum Beispiel eine Sache, die asiatischen, wenn man in Amerika ist, da gibt es so Orange oder Lemon Chicken. Viel mit Zitrone, mit karamellisierten Sachen. Das wird hier viel zu wenig gemacht. Aber das ist jetzt meine eigene, das ist mein...
Da würde ich ganz klar widersprechen. Gerade in Norddeutschland ist die Süß- und Salzig-Komponente...
Birnenbohnen und Speck.
Birnen und Speck.
Du, kennst du das? Birnenbohnen und Speck?
Birnen,
Bohnen und Speck,
das ist
norddeutsches Gericht, kennst du das?
Ja, kenne ich. Aber ich kombiniere auch gern Früchte mit normalem.
Das ist das Beste.
Also mit Salz und
Birnen, Bohnen und Speck.
Also was ich jetzt das erste Mal seit langer Zeit probiert habe, ich habe mich immer verweigert, weil ich dachte wirklich, es ist assi, aber so Gulaschgerichte mit Apfelmus. So, dass da irgendwie, in welcher Region ist das? Wo gibt's das? Gulasch und dann gibt's da Apfelmus und dachte immer so, das ist echt widerlich. Das ist richtig geil.
Was ist in Amerika gibt es Apfelmus mit Sparrows, dass du die Sparrows mit Apfelmus zusammen isst. Ja. Ich finde es unfassbar lecker.
Also was ich in Amerika neulich probiert, ich habe gedreht in Amerika und probiert habe und war richtig begeistert, Sprühkäse.
Nee.
Was? Sprühkäse?
Aus der Sahne-Sprühdose?
Ja. Ja. Überhaupt nicht, habe ich auch probiert. Nee. Dieser gelbe, cheddarartige Käse, der da rauskommt, nee.
Da hast du vielleicht das falsche Produkt gewählt.
Nee, das liegt einfach daran, dass da meine Geschmacksgaumen doch verwöhnt sind.
Wobei der 36 Monate Sprühkäse soll sehr gut sein.
Sehr gut, okay.
Angeblich.
Mit den leichten Kristallinknister drin.
Definitiv. Wenn die Sprühdose 36 Monate in der Halle gelegen hat, ja.
Da sagt der Verkäufer auch gerne mal, kommen Sie übermorgen wieder, da ist er besser. Wo?
Ihr müsst kurz ohne mich auskommen, ich muss mal auf die Toilette.
Ah, okay, das ist gut.
Ja.
Das ist sehr
Tim,
gut.
Das ist deine Chance zu reden.
Alles
gut, ich bin kurz weg.
So, warte, jetzt muss ich schnell irgendwas, oh mein Gott. Okay, das ist, Frage an euch beide, Tim und Sebastian.
Ja.
Welche Marotten-Eigenarten oder, also von Anja Ebbing, welche Marotten-Eigenarten oder Angewohnheiten habt ihr, die andere Leute nerven und welche Ticks oder Verhaltensweisen bei anderen könnt ihr schlecht ertragen? Zum Beispiel Schmatzen, ständiges Räuspern, überall rumknibbeln oder ähnliches. Und wie geht ihr damit um, wenn eine solche Person unmittelbar neben euch sitzt?
Ja, das erleben wir ja gerade live. Wenn mir ständig jemand ins Wort fällt, irgendwie mich nicht ausreden lässt, ich meine Position nicht habe, die ich gerne mag, im Mittelpunkt zu sein, den schenke ich so lange Getränke ein, bis er pinkeln gehen muss. Hm. Ganz simpel.
Sebastian, das ist ein Tipp an dich.
Da musst du ganz raffiniert gegen anarbeiten.
Das ist ein Tipp an dich, Sebastian, vom Experten.
Ja, das ist ein Tipp an mich.
So, okay, wir machen schnell weiter.
Ach, nee, mach schnell.
Kannst du die zuhalten? Kannst du einmal die Tür zuhalten? Herr Melzer, welche, also von Hendrik, Herr Melzer, welche kulinarische Kitchen-Aufgabe war die mit Abstand am schwierigsten?
Du ist ja eine der Damen, die wir schon ein paar Mal angefragt haben, ob sie gegen mich verlieren möchte. Aber aufgrund der ihrer herausragenden Adaptionsfähigkeiten des vorausgesehenen Endergebnisses verweigert sie sich ja bislang. Aber es war Nudeln mit Tomatensauce. Relativ einfaches Gericht. Originalköchin war 94 Jahre alt, hat das Gericht seit 65 Jahren für ihre Familie gekocht. Und ich musste für die Familie genau dieses Gericht kochen. Und ich bin an der Banalität wie Nudeln mit Tomatensauce gescheitert, weil ich eben diese emotionale Dichte nicht reingekriegt habe. Das war das Schwerste.
Obwohl Bollo dein Ding ist, also ich weiß.
Ja, meine Bollo. Jeder Italiener würde ja kotzen bei meiner Bollo. Das ist ja ein weiterer Mythos, den wir heute aufdecken können. Ich bin gar nicht der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Was?
Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Das schneiden wir.
An welchem vermeintlich banalen Gericht scheiterst du immer wieder?
Oh, ich kann's.
Ich koche nicht das, was ich nicht kann. Genau.
Nee, aber nochmal, ich kann Salzkartoffeln bis heute nicht. Ich probiere es in
einem Jahr. Aber du darfst mich nach der Sendung dann gerne dafür steinigen. Salzkartoffeln ist doch nichts anderes als Kartoffeln mit Salz.
Ja, aber ich habe so ein Bild von Salzkartoffeln.
Und was scheiterst du da?
Meine sind immer kacke. Also ich will diese Wachsigkeit, die Oma immer hatte. Ah, ja. Das war immer so, die hat Kartoffeln geschält, halbiert, in Wasser reingeschmissen, Salzdeckel drauf und hat sie gekocht. Dann hat sie abgegossen, dann haben sie leicht angedämpft und dann haben sie gleich ein bisschen
wachsige. Und so ein bisschen weich.
So ein bisschen wachsige Haut bekommen. Ja. Und dann war das geil. Das kriege ich
nicht hin. Gut.
Bin ich oft dran gescheitert. Das sind so Pfannkuchenteig, kriege ich bis heute nicht richtig hin.
Wie sieht es bei euch bei Kartoffelpüree aus? Auch 50%?
Oh, da bin ich
50% Kartoffeln, 50% Butter?
Also Bocuse
hat das immer gesagt. Auch bei Bratkartoffeln, es ist wichtig, also 60% Bratkartoffeln, 40% Bratkartoffeln.
Also man sollte es wirklich mal zu Hause ausbringen. Ich habe das im Lalique heißt das, glaube ich, ne? 2 Sterne in Frankreich. Da gibt es das 1:1 Kartoffelpüree. Also ein Teil Kartoffel, ein Teil Butter. Das ist das ganze Rezept. Und die große Kunst ist, die Kartoffel.
Unterzuschlagen?
Nee, die Kartoffel ist irgendwie so, wie wir morgens um 4 in der Kneipe. Eigentlich geht nichts mehr rein, aber man haut noch nach.
Ja, die ist gut.
Und das ist wirklich so ein Punkt. So, du quälst irgendwann die Kartoffel mit dem Rühren. Und irgendwann hast du genau die Sättigung erreicht. Und wenn du jetzt mehr reingibst, dann kippt es, dann trennt sich das Ganze wieder. Aber wer das einmal geschafft hat, 1:1 Kartoffeln. Also wirklich eine homogene. Und
schmeckt das so sensationell gut?
Digga, da drin, also wirklich, du willst beerdigt werden da drin. Das ist unfassbar. Das
Wie ist eure eine Mischung beim Kartoffelpüree oder gibt es kein Kartoffelpüree bei euch?
Es gibt Stampfkartoffel.
Das ist ja das Gleiche. Das heißt,
das ist nicht das Gleiche.
In Norddeutschland heißt es anders. Ich weiß, bei euch, da wird das in Freiburg mit den Füßen gestampft. Weil ja, aber wie ist die Verhältnis zwischen Butter und Kartoffeln?
Das kommt immer drauf an, wie die Kartoffel ist und wie die. Das ist Gefühlssache.
Ach so, okay.
Es gibt kein Rezept.
Du hast also nicht für die Leute in der Küche so kleine Zettel, so Spickzettel stehen, wie die das machen müssen? Nee?
Nein.
Aber wie gesagt, wir kommen jetzt zu Rest. Nee, mach mal weiter.
Ganz nee, kurz. Bitte.
Das nee, ist, den, du ich, darfst. Den habe ich verschluckt.
Ich hätte mich gerade
einfach nur
gefragt, ob Kateressen, also was sind eure typischen Kateressen? Wenn du dir so richtig einen reingestellt hast, du's.
Oh, ich trinke ja nicht.
Champagner. Als du noch getrunken hast. Was würdest so lange du dann her. Als Kateressen bevorzugen?
Also ich finde, so was Saures braucht man dann auch immer irgendwie so, keine Ahnung, Heringbrötchen oder ein Salat oder irgendwie so.
Heringsbrötchen, ne?
Olli?
Du, ich ehrlich gesagt ist das Konterbier immer noch wirklich das Beste.
Ja, das ist richtig.
Weil du dann am nächsten Tag dann gleich wieder alkoholisiert und müde bist und den ganzen Tag vom Fernseher verbringst. Bei mir ist es wirklich Fight Fire with Fire, also Alkohol mit Alkohol bekämpfen. Alles andere ist vermessen.
Oh, dankeschön. Tim, als du noch getrunken hast, vor 5 Wochen?
Damals vor 5 Wochen.
Oh, ich frühstücke relativ wenig. Das hat auch, das war auch der Fall, wenn ich getrunken habe. Ich habe mich da auf Ibuprofen beschränkt. Was?
Ja.
So, also ich den Mythos jetzt, also wenn, weil hier, ich bin ja nicht so ein, er ist ja Musiker, der hat ja sehr viel Zeit, also weil so richtig arbeiten tut er ja nicht. So, ich habe ja einen Job. Nee, bei mir Ibuprofen, ganz klar, gewesen früher.
Ich habe gerade eine SMS bekommen, ich soll Olli fragen, ob du überhaupt noch Fernsehen machst.
Wenig.
Ganz wenig.
Ich habe hab gar nichts mehr gesehen.
Ich habe letztes Jahr Wer steht mir die Show gemacht bei Joko in der Sendung und damit habe ich alles, ich bin ja nie angetreten, um im Fernsehen eine große Nummer zu werden, sondern um damit genug Geld zu machen, um meine Musik zu finanzieren. Und momentan läuft es, ich gehe jetzt im April, Mai auf Tour. Oh, hat jemand Geburtstag? Ach so, 100 Jahre, stimmt ja. 100 Jahre, Fido. Tatsächlich habe ich für dieses Jahr wenig im Fernsehen vor, um die Frage zu beantworten.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Du machst kein Halligalli-Fernsehen, sondern du hast eine unfassbar geile Dokumentation
für den NDR gemacht,
im Altersheim mit den Menschen irgendwie.
Ja, und ich habe drei weitere noch gemacht.
Ich finde dich verbal ja gar nicht so stark, weil du redest viel ohne viel Inhalt, aber da hast du wirklich geglänzt.
Dankeschön.
Wirklich geglänzt. Das war eine Facette an dir, die mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und du hast doch erzählt, da gibt's eventuell eine Adaption, eine Weiterentwicklung?
Es gab jetzt gerade eine Serie, die in der ARD und letztes Jahr lief, die Sound of Germany. Ja. Das waren Dreiteiler, wo ich mit Menschen aller Art geredet habe und über Musik versucht habe, mit denen zu bonden. Das war eine super Dokumentation. Allerdings ist es nun mal wirklich so, ich mache so eine Sachen gerne. Wenn ich aber sehe, dass die in der ARD um 0.30 Uhr ausgestrahlt werden und in der Mediathek kaum zu finden sind, dann gehe ich lieber auf Tour und verdiene das gleiche Geld und spiele für Leuten, die wirklich Bock drauf haben, was ich mache, als mich irgendwie 2-3 Wochen fürs Fernsehen geiseln zu lassen. Fernsehen hat mir sehr geholfen, dass meine Konzerte alle ausverkauft sind. Und so habe ich Fernsehen eine Zeit lang benutzt. Ich habe das auch alles gerne gemacht. Aber ehrlich gesagt, sehe ich jetzt keine Zukunft für mich im Fernsehen. Ich mache nochmal so einen Auftritt in der Serie dieses Jahr, wo ich mitspiele bei Heinz Strunk. Dann gibt es vielleicht nochmal eine andere kleine Sache beim NDR. Aber dass ich jetzt im Fernsehen überlege, nochmal groß rauszukommen und dann irgendwann selber die Scheiße glaube, die ich mache mit irgendeiner Kochsendung oder so und mich da irgendwie hinstelle und so tue, als würde ich mit irgendeiner Challenge mache und mich selber anlügen und dann immer mehr eine unehrliche Person werde. Ich glaube, das wird in diesem Leben nicht passieren. Ich habe einfach Bock, echt eine Wahrhaftigkeit zu haben. Und ich weiß, das kommt jetzt total fies, aber ich meine das ganz ehrlich. Alle Menschen, die ich kenne, die lange im Fernsehen arbeiten und darauf erpicht sind, immer gemocht zu werden, verlieren einen wahrhaften Kern. Bei dir will ich das nicht sagen. Aber alle anderen, die Moderatoren sind, werden irgendwann lügen sich selber an. Und ich hätte da nie Bock drauf. Ich habe Bock, unangenehm zu bleiben teilweise, aber auch angenehm zu bleiben, aber nicht zu denken morgens, hoffentlich mögen mich die Menschen noch. Und deswegen ist Fernsehen nicht so wichtig, wie Konzerte zu spielen, wo 600 Leute kommen, die alle Bock auf dich haben. Das ist das schönste Gefühl.
Also, dass du das so empfindest, ja, ich glaube, dir ist genauso wenig.
Ja, du kannst dich auch nicht vergleichen, du bist ja auch nicht Musiker gewesen.
Nein, aber ich glaube, es ist dir genauso wenig, wie ich du es glaube, dass man 2 Sterne einfach nur weil man gerne kocht, bekommt.
Da du musst ist, so,
also das ist da, klar. Das ist, ihr habt das oft bei euch im Podcast. Ich verstehe jetzt auch, warum ihr euch so oft anschreit und in die Sätze reinbrettert, damit man da mal eine Redepause findet. Aber weil du machst viel Fernsehen und du machst es auch wirklich herausragend. Und
die einen sagen so, die anderen so. Wenn ich ganz ehrlich bin ich nicht sehr beliebt bei keinem Fernsehsender. Ich bin bei ProSieben nur reingekommen.
Das klingt für mich ein bisschen wie so ein Koch, der sagt, ja, ich koche gar keine Sterneküche, weil er es auch wirklich nicht kann oder weil er ihn einfach noch nicht hat. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die, ja, aber das Kochen im Fernsehen, das ist nichts für mich. In dem Moment, wo sie das entdecken dürfen, wo sie mal die Chance bekommen, dann mögen sie es auch. Es ist halt immer die Frage, in welchem Kontext man sich selber da in irgendeiner Form sieht. Also wenn du jetzt nur so ein Hajo Pai, also nur der Comedian, der Clown.
Ja, hätte ich damals weitergemacht bei Joko und Klaas und weiter die Schulz-Kowski-Rolle und hier und Ötti gemacht, dann wäre ich damit sehr unglücklich geworden, weil ich das kann, das weiß ich. Ich kann jederzeit irgendeine Party crashen und unangenehm auftauchen. Aber wenn das alles wäre, was ich könnte, dann wäre ich einfach, oder das alles, was die Leute kennen würden. Und da musste man irgendwann dagegen arbeiten. Und da musste man dann tatsächlich, ohne dass ich mich jetzt hier aufspielen will, aber mal so eine Samstagabend-Comedy auf ProSieben absagen, weil ich gewusst hätte, wäre ich das Ding jetzt weitergegangen, dann wäre man nur noch der Olli Schulz gewesen, der dafür bekannt ist, dass er ein paar gute Pimmelwitze kennt. Und ich meine, das ist auch okay, dafür bekannt zu sein, aber wer zu meinen Konzerten kommt oder meine Musik kennt oder generell die Dokus oder irgendwelche Sachen macht, weiß, dass mir das zu wenig wäre auf Dauer. Und ich hätte, glaube ich, eine großartige Karriere als Porno-Mike Krüger machen können, mit so untenrum Humor auf Dauer, aber dann wäre ich daran zerbrochen, ganz ehrlich. Dann wäre ich vielleicht drogenabhängig geworden oder Alkoholiker oder irgendein Typ.
Wärst Gastro geworden.
Ja, finde ich nicht, zum Glück. So ein gesundes Verhältnis zum Alkohol. Du findest immer weniger Leute, mit denen man mal schön was trinken kann und denen auch sagen, okay, es ist auch 2 Wochen Feierabend. So eine Leute suche ich. Hallo, mein Name ist Olli Schulz, ich bin 49 und suche Leute zum Saufen. Aber nur ab und zu.
Los, wie ist es bei dir mit dem Saufen?
Gern nach der Arbeit, wenn alles rum ist, trinke ich einfach gern da unseren gut edlen, einfachen Wein, trocknen. Ich würde jetzt nicht eine Flasche mehr so aufmachen oder irgendwie, das würde ich nicht machen. Da würde ich gern dazu sitzen, schön essen.
Kim hatte so ein, wie heißt dieser Drink, den du damals in Flaschen an deinem Geburtstag auch verkauft hast, wo ich mir 2 Dinge reingemacht habe.
Oh, Appletini.
Ja, oh Gott, Appletini oder
Apple, so. Ja, Appletini. Schönes Assi-Getränk. Habe ich ein bisschen die Wirkung unterschätzt.
Ja.
Ha?
Ja.
Aber es gibt dann eben auch Momente, so wie an meinem Geburtstag, als ich 50 geworden bin, das war halt zu der Hardcore-Corona-Zeit. Und
ich habe mit Bjarne Mädel zu Hause deinen Geburtstag online gefeiert und du hast uns 5 oder 6 Appeltini zugeschickt und die haben wir uns schon vor der Sendung reingeballert und standen da mit wackeligen Beinen in meiner Küche und haben gedacht, Alter, was ist denn das für ein Teufelszeug?
Oder hatten wir halt so eine Online-Übertragung, ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat, da hatten Boxen verkauft, irgendwie so, damit man mit mir gemeinsam über online meinen Geburtstag feiern kann. Ich wollte eigentlich gemeinsam kochen, das erklären. Das hat, glaube ich, ab Hauptgang gar keinen Sinn mehr gemacht, was da passierte. Ich übertrieb ein wenig mit dem Alkohol und wurde, ich glaube, den Geburtstag habe ich für mich 4,5 Stunden gefeiert. Ich kann mich aber wirklich nur an 1,5 Stunden erinnern.
Und ja, du warst schnell zu Wege.
Und ich glaube, der Stern hat daraus dann irgendwann mal einen Artikel gemacht und da war Melzer trunken von Appletini und Emotionen oder in irgendeiner Form. Und das Ding war noch 24 Stunden im Netz. Dann habe ich mir das kurz angeguckt. Dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ganz schlimm, dass man immer alles zeigen muss. Irgendwie habe ich das schnell vom Netz nehmen lassen und bin auch ganz dankbar dafür. Aber ich finde, es sollte auch wieder mehr dem Rausche zugetan werden.
Ja, also ich denke auch, unsere Geburtstagstorte, die jetzt eben gerade hierher kam, noch nicht einmal angesprochen wurde, ist direkt wieder weggenommen worden.
Die wird
wahrscheinlich ist bei der nächsten Podcast-Geburtstagsparty jetzt angekommen. Also insofern können wir da nicht jetzt anschneiden. Was will ich damit sagen?
Ich wollte aber noch eine.
Sonst mach du das.
Entschuldigung, ich möchte eine Sache, wo wir nämlich bei diesem Kuchen sind und so gerade, eine Sache von Tim und du es noch gerne wissen. Der ultimative Nachtisch. Das wird mich heute Abend nochmal interessieren. Ich habe angefangen, selber, weil ich beim Italiener war und die haben so eine Show gemacht. Ich wollte mal Zabaione. Zabaione sind ja nur 3 Sachen. Ist ja nur Zitrone, ist Ei und ist, glaube ich, dieser Macchiato.
Zucker? Weißwein.
Weißwein, ne?
Zitronensaft.
Und der hat sich dann auf so eine Leiter gestellt, hat das da angerührt, dann muss das ja im Wasserbad und hat das so aus von so einer Leiter, aus so einem Restaurant, so Show-Event-mäßig, hat er sich auf eine Leiter gestellt und hat die Zabaione-Creme aus 2 Meter in so eine kleine Schale wirklich bis zum Rand gefüllt. Und es hat sensationell geschmeckt. Und seitdem bin ich zu Hause öfter mal dabei, mir selber Zabaione-Creme zu machen. Weil es ist einfach, es ist wirklich, du musst einfach viel mit der Hand da abschütteln, das kann ich eh gut. Ja. Und deswegen ist die, Entschuldigung für diesen Witz. Aber meine Frage an euch, die ultimative, deine ultimative Nachspeise, du bist im Restaurant, 3 Sterne, kannst dir aussuchen, was du willst. Der Chefkoch kommt und sagt, welche Nachspeise möchten Sie? Was ist für dich, gibt es sowas wie das ultimative Nachspeisengericht?
Ich bin jetzt nicht versteift auf eine Geschichte.
Ach so.
Valrhona Zartbitterschokolade, lauwarme Schokolade, richtig geil. Schönes Vanilleeis pro Liter, 10 Schoten Vanille.
Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist mein All-Time-Favorite.
Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist Evergreen.
Evergreen.
Evergreen, der immer gut schmeckt. Antwort, Olli? Ja. Tatsächlich ist meine Antwort auch eigentlich, also ich würde es auch fast sagen, aber ansonsten, ich habe mir tatsächlich im Baumarkt so einen kleinen Bunsenbrenner gekauft, nur um die Creme Brûlée zu Hause zu machen. Und dann stehe ich immer, und für meine kleine Tochter und für meine Kinder ist es dann halt so ein kleines Event, wenn ich dann mit diesem Bunsenbrenner stehe und die Creme Brûlée mache und dann aber auch wirklich die inzwischen komplett selber mache. Und das liebe ich über alles. Habe ich aber auch, das liegt daran, dass ich das auch nicht mit 12 schon gegessen habe.
Ich glaube, ich habe meinen ganzen Leben noch Creme Brûlée gemacht.
Nee,
ich nicht. Nee, aber ich gehöre zu den Köchen, die auch ungern eher sich mit der Dessertkunst beschäftigen, also selbst mit dem banalsten Ding. Meine Kindheit.
Hat Tessarie gar nicht dein Denken so?
Ich esse es gerne, aber es ist halt so exakt arbeiten, das ist ein altes Thema, abwiegen und sich an Temperaturen und solche Sachen halten, das ist nicht so mein Ding. Und ich bin sehr traurig, dass ich inzwischen ein professioneller Koch bin mit einer nachhaltigen und regionalen Aussage mit dem Ganzen, weil es gab früher eine Puddingcreme, die konnte man kalt anrühren.
Ja, kenne ich von Dr. Oetker.
Ist es Dr. Oetker? Wie hieß sie?
Na klar.
Hieß die Paradiescreme schon?
Ah, die sind auch wirklich gut.
Die haben wir in 1,5 Kilo Tüten gekauft. Und meine Mutter alleine.
Vanille, Schoko oder Erdbeer?
Schoko.
Ja, Schoko, es gab Schoko. Vanille, Schoko oder
da Erdbeer. Da war immer Milchding und dann hast du eine halbe Minute angerührt, dann war das kräftig und diesen Geschmack.
Und es gab keine Haut.
Und es gab immer Kaltschorle.
Kaltschorle.
Kaltschale?
Ja.
Kaltschale oder Schorle?
Kaltschale.
Schale.
Schale.
Schorle ist. Schorle ist ja ein Getränk, ne?
Ja, hast du recht.
Endlich kann ich das auch mal auseinanderhalten.
Also, ich würde jetzt so langsam, aber sicher oder nicht langsam, genau an diesem Punkt zum Ende kommen und würde mich nicht nur hier in dieser Runde gleich nochmal bedanken, sondern Tim, wir können uns jetzt nochmal auch in deinem Namen natürlich bei vielen Menschen bedanken, die den Wahnsinn jetzt hier seit ein paar Jahren mitmachen.
Warum?
Weil sich das einfach so gehört.
Ja, aber die werden bezahlt.
Ja, aber wir sind hier nicht beim Hänsler, wir sagen danke.
Okay.
Und deswegen habe ich das hier nicht in alphabetischer Reihenfolge aufgeschrieben. Wir bedanken uns natürlich bei unserem Team von Fide Gastro im Hause OMR, Podstars, Sophia natürlich, bei Lies, bei Lolita, bei Caro mit K, bei Jana, bei Lukas, bei Pauline, bei Rickard und bei Richie und auch bei Caro mit C, die leider nicht mehr da ist, bei Anna-Maria, die heute hier ist, die den ganzen Wahnsinn mit uns angefangen hat.
Die von Bushido, die Frau Anna-Maria?
Das genau, wir haben sie von Dubai herfliegen lassen, sie hat Ausgang bekommen.
Okay.
Und bei Jo möchten wir uns bedanken und bei Clara, die alle auch nicht mehr da sind. Jo hat mittlerweile Seriöseres zu tun. Der macht einen Podcast beim SWR mit Thomas Gottschalk, der einfach nicht herkommen will.
Wer?
Jo Schöck? Thomas Gottschalk.
Was, den halte ich persönlich auch für überschätzt.
Was glaubst du von 10 Gästen, die ich frage, ob sie kommen wollen, wie viele sagen, ich habe keinen Bock auf Tim?
4.
Also nicht schlecht, ja.
4.
2 im Schnitt.
Ja.
Aber
Thomas Gottschalk gehört dazu?
Ja, der hat keinen Bock.
Ja, aber den habe ich auch mal penetriert. Ich habe mal eine goldene Kamera bekommen und lange ist her. Und habe in meiner Dankesrede meine Mutter vergessen, bin dann wieder runter. Meine Mutter saß im Publikum und dann kriege ich so einen Knauf in die Seite. Ey, du hast deine Mutter vergessen. Und ich sage, oh, alles klar. Und bin dann damals ja auch so ungestüm wie Olli und bin halt wieder auf die Bühne oder wollte wieder auf die Bühne gehen. Dann wurde ich schon vom Sicherheitsberater oder da dem Typen zurückgehalten. Da habe ich gesagt, so oder so, wir müssen uns bei meiner Mutter bedanken.
Punkt.
Entweder macht das Gottschalk oder ich gehe hier nochmal auf die Bühne. Und dann hat Gottschalk das eine Minute später machen müssen. Und ich glaube, das hat er mir bis heute nicht verziehen.
Da war der pisst?
Ja, ja.
Echt?
Ja, Digga, natürlich.
Ach komm.
Das ist der Grand Seigneur. Ich habe geglänzt wie eine Specksparte. Ich bin noch unter die Sonnenbank gegangen, da mich gut aussehen im Fernsehen. Voll nach hinten losgegangen. Und dann penetriert da so ein kleiner beschissener Fernsehkoch. Und Gottschalk sieht nochmal, sich bei deiner Mutter zu bedanken.
Na gut, okay.
Wollte ich auch gerade sagen. Das muss ja auch abstrahieren. Also, ich bedanke mich bei deiner Mutter.
Ja.
Genau. Und ich bedanke mich noch bei Konsti von Podstars OMR, bei Vincent und natürlich bei Philipp Westermeier. Der wollte eigentlich mit dem Rennrad reinkommen, ist an die Wand hängen, aber er hat es nicht gemacht.
Ach, schade. Aber vielleicht haben wir es auch einfach nicht mitbekommen.
Und weil ich bedanken so schön finde, bedanke ich mich natürlich noch bei allen Leuten, die den Weg hierher gefunden haben und sich gedacht haben, ich habe heute nichts Besseres vor, ihr seid ja so doof, wirklich. Hierher gekommen seid und wirklich toll, dass ihr den Weg gefunden habt, dass ihr Lust habt, diesen Podcast offensichtlich irgendwie zu hören. Tim, ich möchte mich bei dir bedanken. Es gab vorhin irgendeine Frage, die ich jetzt nicht mehr weiß. Ich sag's aber trotzdem. Du bist sowas wie die Aufgabe meines Lebens. Ich wachse da immer ein ganz kleines Stückchen daran, nimm die eine oder andere Sache mit raus. Mir macht aber das großen Spaß.
Aber kümmere dich selber ein bisschen.
Und Alter. Jetzt, ich gehe jetzt da hinten auf die Toilette, kümmere mich um mich selber. Und das ist dann mein
Aber mach doch, hör mal auf, dich für Tim aufzugeben. Mach doch mal was für dich selber. Du bist komplett verloddert seit der letzten Mal, dass ich hier war irgendwie. Die Schuhe sind abgebrannt und so. Letztes Mal warst du derbe
Fresh. Ich dachte, ich schaff das Ende. Ich gehe jetzt kurz pinkeln.
So, wir beschließen das jetzt einfach. Ich glaube, das war eine gute Geburtstagsparty.
So, Gastro, die geile Kochshow mit das Bo. Mach mal Lärm jetzt hier, Leute.
Zum Glück habe ich mich zurückgehalten.
Nee, ich möchte mich bedanken bei Duus Steiner, bitte einen großen Applaus.
Ich darf mich bedanken.
Wir bedanken uns.
Eine Handklappe bei Sebastian. Bedanken wir uns alle noch mal ganz viel, dass er das alles organisiert hat.
Nee. Wir bedanken uns bei, unserem Stammgast Olli Schulz.
Gerne. Ich komme gerne.
Und natürlich in Abwesenheit bei Tim Melzer.
Das soll es gewesen sein. Ganz herzlichen Dank wirklich, dass ihr hier gewesen seid. Wir trinken auf euch. Und Tim, der hat's wirklich verpisst, aber das kann er.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga Mucke, Schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.